eine neue Episode mit Stefan Scholz, einem Weltmeister in einer Sportart, in der ich gar nicht wusste, dass es da eine Kategorie gibt. Ja, mehr müsst ihr leider durchhören, sorry to say. Es geht natürlich auch um Solution 5, um das, was er so im Business macht mit den Tech-Unternehmen, dass er da Roadshows organisiert, Messen, Veranstaltungen, wie er das macht, aber auch, wie er mit seinem Zwillingsbruder zusammen das Unternehmen steuert, aber auch, wie es dazu kommt, ja, dass ein Stillstand ist, wenn der Stecker gezogen wird und dass da nichts mehr geht. Und wie man das aufarbeitet, hat er sehr, sehr ehrlich und offen kommuniziert und auf jeden Fall ein Learning für viele Leute da draußen. Also hört rein, nehmt euch Zeit, bisschen länger als sonst, aber jede Sekunde wert. Also viel Spaß, wir gehen direkt rein. So, Prost, ne? Sagt man ja.
Ja, Prost, ne?
So, weil, also pass auf, also alle Gäste, Gästinnen, Gäste, die jemals hier hinkommen, die sollen sich an dir, lieber Stefan, erstmal, schön, dass du da bist.
Danke.
Die sollen sich ein Beispiel nehmen, weil, ich hoffe, das habt ihr gerade gehört, der nämlich was zum Saufen mitgebracht.
Zum Genießen, nicht zum Saufen. Genießen,
Entschuldigung, zum Genießen.
Patrick.
Oh, das riecht aber geil. Oh. Das ist was?
Das ist die Essenz aus den Früchten von meiner Finca auf Mallorca. Und zwar ist das die Basis für den Gin, den ich da gemacht habe.
Der übrigens ziemlich lecker ist, den kenne ich. Also haben wir was zu trinken hier, das ist immer gut.
Das lockert ja die Zunge, sagt man.
Das lockert die Zunge, richtig. Und macht auch manche Aufnahme entspannter und lockerer. Nein, Spaß beiseite. Also erstmal vielen Dank dafür, das werden wir gleich mal probieren. Dadurch, dass wir hier keinem Sponsor gerecht werden müssen, zumindest aktuell nicht, können wir hier auch schlürfen und machen und tun. Das ist mir ja erstmal wurscht. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, Ruhr Tribe, erzähl doch mal, wo kommst du her? Wo sind die Wurzeln? Kind des Ruhrgebietes?
Ich bin absolutes Kind des Ruhrgebiets, genau. Ich bin im Herzen des Ruhrgebiets geboren, in Mülheim. 79er Baujahr, geboren, aufgewachsen und lebe immer noch da. Also ich habe den Pott nie so wirklich verlassen. Ich fühle mich zwar in der Welt zu Hause, wie man so schön sagt, aber ich bin ein Kind des Ruhrpotts.
Ja. Ein Kind des Ruhrpotts. Ja. Und du bist auch ja Treibmitglied ja, im Ruhrtreib.
Genau, ja. Noch zweistellige Nummer, also noch relativ am Anfang.
Noch relativ am Anfang, genau.
Ja.
Ich habe hier auch, ich habe einstellig.
Ja, das meins fehlt ja noch, aber das kommt noch. Das wird noch gerade geschnitten.
Nee, aber ist ja im Endeffekt, also du bist da groß geworden. Ja. Family haben was gemacht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Du bist ja nicht allein, du hast ja einen Bruder.
In der Tat habe ich sogar einen Zwillingsbruder.
Richtig.
Mein Stunt-Double, wie ich immer so schön sage. Ja, mit dem habe ich auch die Firma gegründet. Ja, ein eicherer Zwilling, muss man dazu sagen. Also wir sehen uns sogar ein bisschen ähnlich. Bisschen ist gut, also ja, sehr ähnlich.
Ja, bisschen ist gut, ihr seid schon ziemlich ähnlich, ne?
Obwohl an ihm ein bisschen mehr dran ist zum Liebhaben, aber ja, trotzdem gibt es da so den einen oder anderen, der uns da immer noch verwechselt, auch nach Jahren. Aber ja, wir beide führen die Firma und haben auch ganz viel gemeinsam, im gleichen Freundeskreis im Teil. Ja, natürlich familiär da total verbunden. Kinder zusammen großgezogen, da ziehen wir gerade noch zusammen groß.
Ach krass, ja. Das heißt, wie ist es denn so als Zwilling? Also ich meine, hat man ja jetzt gefühlt öfters, ich weiß nicht, ob das eine falsche Wahrheit ist oder ob ich das nur so mitkriege, wenn Leute Kinder kriegen, dass das halt auch mal schnell Zwillinge sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber war das früher denn Standard?
Also es gibt wenige, in der Tat, oder? Bei uns in der Familie jede zweite Generation. Mein Opa ist Zwilling.
Ach, Lava.
Ehrlich so, jetzt? Ja. Und wie gesagt, meine Mutter hatte dann auch das Glück, direkt Zwillinge zu bekommen. Ja, was für ein Geschenk. Und bei mir ist es anders und bei meinem Bruder auch. Also das heißt.
Also wissen es dann deine Kinder wahrscheinlich wieder.
Wahrscheinlich, ja.
Ach krass, wusste ich gar nicht, dass das irgendwie so einen Rhythmus gibt in diesen.
Also Themen. Auf jeden Fall bei uns in der Familie.
Bei euch, na gut, kann man jetzt nicht auf alle runterbrechen, aber ist bestimmt lustig, weil Zwillinge, weiß nicht, sagt man so, die haben ja so einen Bund miteinander, oder?
Definitiv, also das kann ich bestätigen. Also von, dass wir gleichzeitig die gleichen Sachen sagen, ne, situativ, auch so die gleiche Denke haben, aber auch gerade so in Richtung Geschäftssinn gleich denken. Ne, also nach vorne denken, auch mal gerne Risiken eingehen und ja, da denken wir ziemlich gleich.
Okay, ja. Krass. Und das ist aber schon so immer so gewesen. Also wenn man jetzt so in Mülheim groß wird, dann habt ihr dann bestimmt eure Späße auch gemacht, wenn man sich so ähnlich aussieht. Müsstet ihr dieselben Sachen tragen?
Witzigerweise, wenn wir morgens mal im Büro sind und also wir werden nicht mehr von unserer Mutter angezogen, das muss ich dazu sagen, aber es ist in der Tat so, dass du dann sitzt im Büro, entweder bin ich dann schon da oder Thomas und dann sehen wir irgendwie ziemlich ähnlich aus. Also irgendwie haben wir vielleicht den gleichen Klamottenstil oder einfach nur Gedankenübertragung, ja, du ziehst es heute auch mal einen blauen Pulli an, ein weißes T-Shirt runter oder was auch immer, aber es ist schon ziemlich witzig, ja.
Ja, witzig, das gibt's ja gar nicht. Also der Zwilling an sich heißt, also zusammen da groß geworden mit deinem Zwillingsbruder zusammen, ja. Und dann Studium, was, Schule, was hast du gemacht? Was habt ihr gemacht?
Wir haben ganz klassisch Abi. Ja. Dann habe ich angefangen, nach dem Zivildienst angefangen zu studieren. Dadurch, dass ich dann schon gearbeitet habe, war das Studium, ich sag mal so, mäßig erfolgreich. Also ein paar Scheine habe ich hingekriegt, aber naja, das ich habe da mehr gearbeitet als studiert, muss ich ehrlich
sagen. Was hast du denn studiert?
Ich habe Sport und Englisch auf Diplom studiert. Aha. In Essen. Ja,
mit welcher Intention? Also Sport ist ja eher...
Das kann ich dir gar nicht sagen, weil ich wollte irgendwas machen. Also ich war so ziemlich planlos direkt nach dem Abi erstmal. Dann war ich eigentlich froh, dass ich dann ein Jahr Zivildienst gemacht habe, um die Zeit der Planlosigkeit zu überbrücken. Das hat aber auch nicht wirklich weitergeholfen, weil auch nach dem Jahr Zivildienst wusste ich nicht so wirklich, was ich mache.
Was hast du denn gemacht im Zivildienst?
Ich war, ja, das hat mich auch, das heißt ein bisschen geprägt, aber das, ja... fürs Leben schon auf jeden Fall weitergeholfen oder beziehungsweise auch mich drauf eingestellt. Also ich habe an der Behindertenschule, ein Jahr durfte ich verbringen für geistig und körperlich und mehrfach schwerstbehinderte Kinder. Die habe ich betreut, auch von Jahrgängen, sag ich mal, von 5, 6 Jahre bis hin, sag ich mal, in die Mitzwanziger, bis die dann halt quasi in so Fliedner-Werke dann halt wohnen. Und ja, da hatte ich diverse Klassen, die ich betreut habe, habe mit denen eigentlich alles gemacht, ne? Betreut, Ergotherapie gemacht, Sportkurse gegeben, alles, was man so macht, damit die, sag ich mal, einen Alltag haben. Und das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, so Mann, geht's dir eigentlich gut? Und wie glücklich kannst du eigentlich sein, dass du ein normales Leben, sag ich mal, körperlich und geistig leben kannst und nicht auf die Schiene oder auf, so, sag ich mal, da so eine Beeinträchtigung hast.
Ja, also ja. Da können wir knock on wood, da wird einem das, glaube ich, erstmal bewusst, oder? Wenn man da so auch konfrontiert wird.
Das definitiv. Und ich habe Gott sei Dank da, sag ich mal, auch abends abschalten können. Das sagte man mir ziemlich am Anfang so, du, lass das nicht zu nah an dich ran, ne? Das ist hier alles, das ist alles Schicksal, klar. Aber wenn du abends hier rausgehst oder nachmittags, dann mach die Tür zu und lass es da und freu dich einfach, dass du, sag ich mal, ein normales Leben in Anführungsstrichen führen kannst. Und das habe ich auch gemacht, aber trotzdem, ja, du hast ja jeden Tag die Konfrontation mit den Kindern, mit den Menschen gehabt und habe ganz viel gelernt, das und da auch schon das Leben nochmal anders schätzen zu lernen. Ne? Also dass du einfach alltägliche Dinge einfach machen kannst, ohne eine Einschränkung.
Ja, ja, krass. Also erstmal Respekt, dass du das gemacht hast, weil das ist ja auch, kann ja nicht jeder. Es gibt ja Leute, die da nicht wissen, was sie machen, die ziemlich lost sind und sich dann auch einfach, die dann auch ehrlicherweise keine Hilfe sind. Also wenn du da lost vor jemandem stehst, dann sind zwei Leute lost, das bringt ja nichts.
Ja, in der Tat. Also nee, das war ich überhaupt nicht. Ich habe mich da sehr gut eingefunden. Der Job hat mir auch Spaß gemacht, ne? Einfach zu sehen mit den Kindern und auch wirklich, was man bewirken kann, wenn man da wirklich hintersteht, mit Engagement, mit Leidenschaft.
Krass.
Ja.
Aber heißt, du hast gelernt, dich einzufühlen, glaube ich, oder? Du musst ja auch, weil ausdrücken ist ja nicht, je nachdem, was da so der Case ist, ist ja nicht Ausdruck nicht immer möglich, oder nicht? Ausreichend möglich, oder? Also man muss ja schon irgendwie so ein bisschen Gedanken lesen können oder intuitiv auf Dinge reagieren können.
Am Ende, definitiv, oder? Ja, du musst, ich sag mal so schön zwischen den Zeilen lesen oder was, so, sag ich mal, was die Person dir gegenüber versucht zu vermitteln gerade an Wünschen oder was gerade gebraucht wird. Aber eigentlich ist es nur, wenn du dich einfach kümmerst und wenn du da bist, wenn du irgendwie weiterhilfst und ein Lächeln reicht manchmal dann schon, ne? Einfach zu sagen, du hilfst da und das und die Wertschätzung kommt dann auch anders wieder. So und das teilweise jetzt, ich war jetzt noch vor 4 Jahren, habe ich da mal einen Besuch abgestattet oder auch im Fliedlernberg, wenn ich da ab und zu vorbeifahre, hier oben in Mühlen an der Kölner Straße, da stehen sie dann an der Bushaltestelle und teilweise wird auch noch zugewunken und dann erinnern die sich nach jetzt, ja, fast 20 Jahren, über 20 Jahren erinnern sich noch Leute an dich, ja.
Das ist schon brutal. Witzig. Also nehmt euch ein gutes Beispiel, das hilft auf jeden Fall.
Definitiv,
ja. Definitiv. Auch wenn es das nicht mehr gibt, ist eigentlich schade für die Gesellschaft, oder?
Das heißt ja jetzt freies soziales Jahr, denn du kannst dich engagieren, wenn du möchtest.
Ja, aber ich fand das mit der Pflicht, also ich habe technisches Hilfswerk gemacht.
Auch gut.
Über eine sehr lange Zeit natürlich. Und irgendwann war ich dann auch so Chef von so einem Einsatzwagen. Also Chef ist halt dann so ein Gruppenführer. Und das beschärft, also ich habe da unheimlich viel gelernt, auch technisch, obwohl ich aus einem kaufmännischen Beruf war. Die anderen Kollegen waren alle irgendwie Handwerker, die da waren. Und ich kann dir eins sagen, wenn irgendwann mal hier eine große Krise kommt oder irgendwas, bin ich der Erste, der wieder blauen Sachen anhat, weil ich weiß, wo ich helfen kann.
Du weißt, wie man Sand gepackt.
Ja, also es geht ja nicht nur um Bergen, natürlich, sondern es geht halt auch, wie kann ich Wasser wieder darstellen, wie kann ich Brücken bauen, Interhilfe, also wie kann ich auch Leute finden, wie kann ich die bergen, wie kann ich in so extremen Situationen, da wüsste ich, was ich tun muss.
Ja, mega wichtig.
Das ist schon mega wichtig und sieht man ja, von hier aus ein paar hundert Kilometer entfernt, da ist richtig was los. Mhm. Wenn das mal hier hinkommt, dann bin zumindest ich da mit so einem Kissen und dann kann ich vielleicht auch so Betondinger hochheben oder so. Ich weiß, wie es geht.
Und wenn ich mal einen Generator brauche, dann weiß ich, wen ich fragen muss.
Genau das. Also, ich finde das ein bisschen schade, dass es das nicht mehr gibt. Die Diskussion flammt ja gerade wieder auf in der Gesellschaft.
Ja.
So, Wehrpflicht
ich und so gut. Weiter. Also nicht Wehrpflicht, aber generell, sag ich mal, dass man sich verpflichtet, der Gesellschaft direkt, sag ich mal, am Anfang des Lebens oder der Arbeitswelt was zurückzugeben.
Ich finde noch einen Schritt weitergehen. Ich teile streitbar ja, nein. Ich bin Fan von Precht. Auch wenn er mal, weil man sich dran reiben kann, ist mir aber wurscht, weil ich finde seine Idee gut, dass man sagt, bevor man in das Berufsleben geht, macht man ein Jahr, einfach weil man körperlich kann, einfach ein soziales Jahr oder hilft in der sozialen Struktur und quasi im letzten Jahr nach der Rente oder im ersten Jahr nach der Rente macht man auch nochmal so ein Jahr, weil dann hast du die Weisheit, dann hast du deine Lebenserfahrung, du siehst Dinge nicht so erhitzt, sondern du hast viel gesehen, du weißt, manche Dinge regeln sich. Und das sind zwei Altersstrukturen, die ich für sowas sehr spannend finde. Einmal diese Power, diesen Hunger und diese Kraft und danach einfach diese Ruhe und diese Weisheit. Wenn man solche Leute in unserer Gesellschaft implementieren würde, in Betreuung, in Kindergarten und was auch immer, das wird uns in der Gesellschaft, glaube ich, weiterhelfen.
Das denke ich auch. Ich meine, gut, der Mangel ist da. Ne?
Überall an jeder Ecke.
Und so, ich weiß ja nicht, wann irgendwann das Rentenantrittsalter kommt. Vielleicht sind wir mal irgendwann bei 70, 95. 75 oder so. Dann weiß ich nicht, ob du unbedingt noch Bettpfannen im Krankenhaus ausspülen willst.
Nicht unbedingt.
Aber ich finde es gut. Also ne, einfach was zurückgeben, ja klar.
Mega. So, jetzt haben wir direkt mit so einem harten Brett gestartet.
Ja.
Ich gieße mal hier was ein. So, einfach
ich wollte schon mal fragen, ja gerne. Also ist die Frage, wollen wir den erstmal pur probieren oder direkt mit Tonic verwässern? Ich weiß nicht.
Nee, erstmal
pur. Wir sind ja Puristen, ne? Ja, ja. Och, je nachdem, wie viel Outtakes wir machen wollen. Guck mal.
So, ihr hört die Eiswürfel. Ja, süß. Aber man merkt, also wenn man den Gin kennt, den kenne ich ja,
ja,
dann ist das schon eine große Parallele.
Aus den besten Zitronen, Orangen, Mandarinen mit Lavendel, Rosmarin und Zitronenblätter. Mehr ist da nicht drin.
Und das alles in der Nähe von Manacor?
In der Nähe von Manacor, ja.
Da war ich schon, deswegen weiß ich das. ja, spannend. Also wer hat schon sein eigenes Getränk, was er mitbringt? Nicht so viele. Kommen wir nochmal zurück. Also, Studium dann gemacht und dann hast du gesagt, hast du angefangen zu arbeiten.
Ich habe das Studium nicht beendet und dann wurde ich irgendwann mal freundlich von meinen Eltern darauf hingewiesen, naja, es wäre schon ganz gut. Ist ja schön, dass ich so viel arbeite und auch selber schon mein Geld verdiene, aber es wäre schon ganz schön, wenn ich vielleicht irgendwie eine abgeschlossene Ausbildung habe oder ein Studium. Dem habe ich so bedingt zugestimmt.
Also so ein Allmann-Move, also so wie Pierre quasi, so die Mutti sagt, mach was Anständiges, damit du was hast.
Mein Junge, du musst was lernen, damit du auch später mal irgendwie, keine Ahnung, bei der Bewerbung da stehen hast. Dem habe ich mich auch gefügt, habe dann irgendwie neben dem Studium, also ja, das, ich habe studiert, um halt irgendwas zu machen, bin ich mal ganz ehrlich, um halt nicht zu Hause, dass der Haussegen da schief hängt. Habe mich dann beworben für eine Ausbildung oder ich habe, glaube ich, drei Bewerbungen nur geschrieben. habe bei der ersten direkten Rückmeldung gekriegt, Vorstellungsgespräch und hatte einen Job in der Tasche. Ich muss halt nur ein bisschen zurückgehen, weil ich habe 99 also angefangen, also vor eigentlich schon mit so den ersten Promo-Jobs und bin dann 99 von einer Agentur abgeworben worden, mehr oder weniger, ob ich nicht für damals noch Nokia, war ja damals wirklich noch in aller Munde ein riesiger Brand, für eine Veranstaltung in München, für eine Konzertreihe arbeiten wollen würde. Und ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich noch die Nokia Night of the Proms.
Ja.
Ja, und damals war die ja wirklich, das war ja ein riesen Highlight immer so kurz vor Weihnachten. Und ja, dann bin ich dann irgendwann 99, im Dezember bin ich nach München runtergeflogen, um ein paar kleine Promostände aufzubauen. Also die haben einfach händeringend nach Leuten gesucht und dann bin ich da runtergeflogen und habe zwei Promostände aufgebaut, habe direkt so einen AAA-Pass gekriegt, war hinter den Katakomben irgendwie und habe Backstage alle da irgendwie gesehen, alle Künstler und ja, dann war ich direkt versaut, sag ich mal so. Und fürs habe mich dann irgendwie fürs Event begeistern können und für so die ganzen Sachen, war dann Freelancer, ja, ganze 5 Jahre lang. Und habe, weiß nicht, alles mitgemacht, was man so als Events machen konnte. Also,
ja. Also du hast quasi, du hast das, um das nochmal einzunehmen, du hast quasi im Studium das schon gemacht.
Ja.
Und parallel studiert und dann so Promo-Jobs gemacht. Also Promo-Jobs heißt in dem Fall für irgendeine
damals
Marke.
Nur Nokia. Also das war wirklich so, dass Nokia halt so eine Marktmacht ja damals noch hat mit, ich glaube, 60% Marktanteil. Und so immense Marketingbudgets, die haben ja wirklich, da hat ja Geld überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also weltweit, glaube ich, in Deutschland, aber auch, ich habe den deutschen Markt dann halt betreut. Und ich bin halt quer durch die Lande gefahren, habe irgendwelche Jobs gemacht für Nokia. Ne? Ob das jetzt irgendwelche eigenen Events waren, ob das jetzt eine Cebit war, so ein riesiger, also eigentlich fast eine ganze Messehalle nur für Nokia damals, keine Ahnung, über zigtausend Quadratmeter mit Außenwelt. Und da habe ich dann halt 4,5 Wochen war ich nicht in Hannover, das ist ja Laatzen, das ist ja nochmal ein Unterschied, habe ich da auf einer Messe gearbeitet, ne? Oder dann halt bin zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen gefahren, zum Beispiel im Beach Soccer Cup auf Sylt, war dafür zuständig, dass einfach nur ein paar Beachflex gerade hängen, habe dann eine Woche auf Sylt gehangen, also gerade hingen, weil es halt eine TV-Übertragung war, da durften dann halt keine Knicke drin sein und war natürlich nicht. Und dann hast du da halt jeden Abend irgendwie da im ersten Dorint und dann da in der Sansibar mit den Stars und Sternchen hast du es gut gehen lassen. Und ja, wenn du da halt, damals haben sie sich dann auch noch die Testimonials halt was kosten lassen, dann waren dann die Klitschkos zum Beispiel da, dann hast du mit denen dann wirklich da Zigarre im Mund, Rotweinflasche unterm Arm, dann bist du über die Tische da getanzt, als 22-Jähriger. Ne? Und
das ist ja geil.
Das hat mich halt vielleicht ein bisschen versaut direkt am Anfang. Und dass da meine Eltern irgendwann gesagt haben, naja, sag ich mal, was Solides wäre schon nicht schlecht, mit einer Ausbildung oder wirklich einem abgeschlossenen Studium. Und dann habe ich in der Tat, um es jetzt mal wirklich krass zu machen, habe ich dann eine Ausbildung im großen Außenhandel gemacht.
Ja, Brothers in Arms habe ich auch gemacht.
Aber in so einer Firma für Spezialschmierstoffe, wo das Durchschnittsalter in der Firma, sag ich mal, 60 plus war.
Ach,
wo man sich schön gesiezt hat, von vorne bis hinten.
Ja.
Und ich halt vorher so als ne Jungspund bei Nokia damals ein- und ausgegangen bin, bis zur Chefetage, also bis zum Geschäftsführer, alle geduzt habe, Marketing, Sales, alle mit denen da halt Tag und Nacht Party und ne, hoch die Tassen. Und dann kommst du in so ein etwas angestaubtes Unternehmen und bist du da erstmal der Azubi.
Dass du das durchgehalten hast.
Ja, ich habe es Gott sei Dank verkürzt von 3 auf 2 Jahre Ausbildung. Da habe ich mich dann noch
2 Jahre ist ja trotzdem lang.
Ja, es waren also ich in der Tat habe ich dann wirklich auch mir Urlaub genommen, um halt wieder im Promo-Job zu arbeiten. Also ich das war für mich dann so die Ablenkung.
Ausgleich dazu,
ja, das war also ne, jetzt ich möchte nichts gegen meine alten Kollegen aus der Ausbildung sagen, aber das war wirklich so unterirdisch, sage ich mal, für mich. Und das hat auch mein damaliger Chef gemerkt, meinte so nach der Ausbildung so, naja, Herr Scholz, ich glaube, Sie sind hier ein bisschen unterfordert und ich glaube, das ist nichts für Sie. Ich sag so, das sehen wir, glaube ich, beide genauso. Und ja, dann haben wir den Arbeitsvertrag auch ziemlich schnell aufgehoben und dann habe ich danach 2005 meine eigene Agentur mit meinem Zwillingsbruder und mit meinem damals besten Freund gegründet. Solution 5 in Mülheim. Und habe dann direkt nochmal ein Studium draufgesetzt, ein Fernstudium an der IST als Diplom-Eventmanager und als Fachwirt für Tagemessung und Kongresswirtschaft. Also nochmal 20 Monate immer am Wochenende, jedes Wochenende dann irgendwie nochmal irgendwo in Deutschland gewesen, Fernstudium gemacht plus halt unter der Woche die ganze Zeit gearbeitet.
Oje, das ist ein hartes Brett.
Und ja, das ist war so, sag ich mal, 2005, als wir es gemacht haben, war das auch einfach gar nicht mal so einfach, ne, sag ich mal. Wir haben dann halt wirklich versucht, so, ach komm, wir haben gesehen, was die anderen Agenturen sich da alles so wegstecken an Kohle, Marketingbudgets und was eigentlich für, ne, wenn halt Geld da ist, was da für Aktionen umgesetzt waren, die überhaupt gar keinen Output haben, ne? Gar nichts, aber einfach das Geld verbrannt wird. Und haben gesagt, so, naja, wir sind ganz am Ende der Nahrungskette als kleiner Freelancer. Ja. Haben angefangen, Konzepte zu schreiben, aber da muss auch erstmal, sag ich mal, wahrgenommen werden und irgendwie ernst genommen werden als kleine Agentur, als Dreimann-Agentur.
Ja, vor allen Dingen, die erwarten ja eigentlich nur eine billigere Lösung von dem, was die anderen machen. Also ja, quasi Copycat nur in kleiner und günstiger. Und dann kommst du in die Ecke und sagst, ich habe da eine Idee.
Genau, und also wir als Dreimann-Unternehmen haben dann halt wirklich gegen die großen Agenturen sind wir dann angetreten, so als Rookies. Und das hat, glaube ich, anderthalb Jahre gebraucht, bis dann wirklich unser erstes Konzept gefruchtet hat. Und das war für uns schon ein großes Brett, ne? Also das war, glaube ich, damals irgendwie 150.000 Euro Budget für eine kleine Promo, wo wir halt ein Konzept geschrieben haben und dann haben wir die direkt umsetzen dürfen. Ja.
Das ist aber Geld.
Das ist Geld, so, ne? Und ja, und dann als Startup, was wir da definitiv waren, mit so großen Firmen zusammenzuarbeiten, mit so einem Zahlungsziel von 90 Tagen und gehst erstmal in die Vorfinanzierung, ist
hart, ne?
Ja, und das hat auch ganz viel für mich, also für mein späteres Leben, beziehungsweise meine Einstellung zu Geld auch gemacht. Nämlich das Thema, ne, dass jeder Euro, den du halt verdienst, eigentlich ein hart verdienter Euro ist. Ja. Und dass, ja, man das, was man verdient, auch wertschätzen muss. Also das gibt ja viele, die, ich nenne das jetzt mal salopp, mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren werden oder Fatih schiebt schon rein und gibt mal hier einen Anschluss. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, das will ich überhaupt gar nicht sagen, ne? Und haben gesagt, wenn es irgendwo knapp wird, wir sind da. Aber wir wollten es halt immer selber schaffen. Und ja, wenn du dann mal so 2-3 Monate auch mal weniger im Kühlschrank hast oder dir auch mal, damals war es noch Fiat Intercom, da gab es die O2 noch gar nicht, dir auch mal die Handyverträge mal kurz lahmlegt, weil du deine Rechnung nicht gezahlt hast. Aha. Ja, und du auf dem Event stehst und du nicht erreichbar bist vom Kunden, das wird dann halt schon ein bisschen heikel. Und dann, das ist schon, ja, das hat viel für mich am Anfang gemacht, so als Unternehmer.
Aber ist doch, warte mal jetzt, also das ist ja schon mal ein Learning, was mega gut ist, nämlich, ja? Also ich finde die Aussage grundsätzlich zu sagen, jeder verdiente Euro ist ein hart verdienter Euro, da ist ja was dran, weil ganz ehrlich, fast keinem Selbstständigen wird irgendwas geschenkt heutzutage und damals erst recht nicht und eigentlich nie und zukünftig wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, das Gold des Unternehmers wird aber auch teuer gekauft, ne, am Ende, also mit viel Risiko und mit Entbehrung. Also ne, ich habe auch in Covid mein Cashflow zu den Mitarbeitern getragen, damit die Weihnachten hatten und wir hatten nichts unterm Baum an dem Jahr. So, das haben aber auch alle in der verschiedenen Familie verstanden, warum das so ist. Das sieht aber keiner. Es wird auch nicht wertgeschätzt, ist auch okay. Also wird
dann die Mitarbeiter
schon,
schätzen das
ja, wert. Die schätzen das schon für wahrscheinlich wert, aber da habe ich auch keinen großen Abwasch draus gemacht zu der Zeit, weil das für mich normal war, zu sagen, okay, ich muss dafür sorgen. Also deswegen habe ich mich ja für Angestellte entschieden, dass ich sage, ich ermögliche denen ein Leben durch meine Firma, durch meine Arbeit, die wir ja zusammen tätigen. Aber im Endeffekt ist ja die Idee gewesen, ich gründe was und irgendwann stehen da Leute, denen ich ein Gehalt zahle und die dadurch ein Leben finanzieren. Das finde ich ja, das ist ein Purpose. Und wenn es dann mal nicht läuft, dann muss halt auch ran. Und das hast du ja dann quasi, oder ihr ja auch, wenn du dann sagst, wir haben einen Job und wir müssen hier voll plackern, aber wir leben von sehr süßem Kaffee, weil da 8 Stücke Zucker drin sind, weil sonst nichts zu essen da. Das sind natürlich auch Zeiten, die man erstmal erlebt haben muss, oder?
Ja, also ich bin dankbar für die Zeiten, ne? Also wenn es, glaube ich, direkt von Anfang an so gelaufen wäre, wie es jetzt Gott sei Dank läuft, ne, würde ich sagen, vielleicht würde ich da eine andere Perspektive haben. Aber das hat schon was mit einem gemacht, zu sagen so, ja, da steckt jede Menge harte Arbeit dahinter und Geld ist halt nicht immer leicht verdient. Ne? Und du sprichst mir aus dem Herzen, wenn wir über Covid sprechen und über die 2 Jahre, die war für die Eventbranche und auch für deine Branche echt pain in the ass war.
Ja.
War der Cashflow gar nicht da und man hat, sag ich mal, seine Reserven, die man sich vorher so angespart hat, hat man schon wir haben es gemacht, in unsere Mitarbeiter gesteckt. Wir hatten natürlich Mitarbeiter in Kurzarbeit, aber haben alle auf 100% aufgestockt.
Ja.
Und haben uns da in der Covid-Zeit auch nochmal echt mit so neu erfunden, mit anderen Projekten, also um über Wasser zu bleiben, ne? Weil der Eventbranche, der ging es halt, oder mittlerweile nicht mehr, aber ging es da echt dreckig. muss man sagen.
Lass uns mal, jetzt haben wir ein paar Mal das Wort Promo genannt und Event, und vielleicht würdest du mal kurz erklären, wie definiert sich das, was du tust oder was du auch gemacht hast. Du hast gesagt, du hast ein paar Promos gemacht und so, aber was genau ist der Deal?
Also, wir sind eine Eventagentur für Kreativmarketing. Also, wir sehen uns als Umsetzer vor Ort, also mit dem Kunden zusammen. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir langjährige Partnerschaften, ich nenne es Partnerschaften und nicht Kunden. Das sehen unsere Partner oder Kunden genauso. Also ich möchte mal einen rauspicken, weil wir mit dem wirklich schon lange zusammenarbeiten. Das ist die Microsoft. Und mit denen
wertvollstes Unternehmen der Welt gerade aktuell.
Sagt man so, ja. Und haben ja auch gerade so ein paar Milliarden oder wollen jetzt ein paar Milliarden in Deutschland investieren in die KI. Also von daher, mein Arbeitsplatz ist erstmal noch sicher.
Hab ich gesehen, krass.
Und mit denen haben wir, sag ich mal, einen Rahmenvertrag seit über 10 Jahren.
Ja. Aber das heißt, ihr macht für die was?
Ja, wir sind für die eigentlich wir sind eine der 3 Rahmenvertrags-Event-Agenturen bei denen. Haben mit dem Fokus der letzten Jahre immer auf Messen und Messen gehabt und Retail und Roadshows. Also wir haben für die zum Beispiel 5 Jahre in Folge die IFA umgesetzt. Eins der größten Projekte, die wir dann immer für die hatten. Also eine komplette Halle, über 1000 Quadratmeter Doppelstockstand mit Außenbereich. Und wir haben quasi gibt ganz klassischen Pitch, ne, Ausschreibung, und wir haben denen quasi ein schlüsselfertiges Konzept von A bis Z gegeben. Also das heißt wirklich eine komplette Planung, ein Design, das komplette Projektmanagement mit Partnerintegration, mit Personal, mit Catering, mit alles, was dir vorstellt. Also der Kunde,
Messebau hast du eingekauft quasi? Oder selber?
Kaufen wir zum Teil ein, also sag mal bis zu einer Größe von 200 Quadratmeter, können wir selber stemmen, beziehungsweise ist auch nicht ganz richtig. Wir haben jetzt im Moment so Fachmessen, die wir für Kunden Bechtle umsetzen, wo wir zum Beispiel so eine historische Stadthalle Wuppertal, ne, 1000 Quadratmeter Eventfläche, selbst komplett bespielen. Also das heißt, da sind dann 70 Partner drauf und die 70 Partnerstände kommen alle über uns. Das heißt, wir sind auch in Kontakt mit den Partnern, machen die komplette Grafikabwicklung, das komplette Projektmanagement mit denen, und ja, geben denen quasi schlüsselfertiges Standkonzept zur Verfügung.
Okay, das heißt also, die buchen quasi, keine Ahnung, die stellen ein neues Telefon oder ein neues Gerät vor oder eine neue Software vor. Mhm. Und dann seid ihr quasi diejenigen, die in einer Roadshow, also quasi in unterschiedlichen Events, die dann vor Ort stattfinden, dieses Produkt in den Markt bringt, indem ihr das erklärt, indem ihr Events darum macht, Leute einholt, oder ist das immer Messebusiness?
Das ist eigentlich mehr immer sehr B2B-lastig, ne? Also das heißt, wir bieten quasi dem Kunden dann, sag ich mal, die Kommunikationsplattform in Form von einem Stand, in Form von einer Ausgestaltung, wie er dann mit dem Kunden in Kontakt tritt. Ob das jetzt B2B bei ihm auch ist oder B2C, aber unser Fokus ist eigentlich mehr so wirklich B2B. Also das sind dann wirklich so im Moment ganz starke Themen, IT-Security, oder Modern Workplace, wo dann halt wirklich Fachmessen sind, wo wir dann wirklich die komplette Ausgestaltung des entweder eigenen Events machen oder wenn es halt Third-Party-Events sind, wo wir dann halt sagen, so eine Microsoft geht zum Beispiel auf eine Eurocis oder eine Euroshop, hat dann einen Messestand von, weiß ich nicht, 300 Quadratmetern und wir bringen eine Microsoft, also sichtbar dann auf die Messe der Euroshop, ne? Und dann haben wir da halt Partner drunter, wie, keine Ahnung, eine Bosch, ein PwC, die dann halt als Partnerstände drauf sind, und wir kümmern uns komplett um alles. Also das heißt Partnerhandling, Sponsoring-Fees der Partner, Einnahmen dann halt verbuchen, solche Geschichten, dann um das Personal. Und also quasi der Kunde sagt einfach hier, bitteschön, hast du mein Marketingbudget für die Veranstaltung, kümmere dich, dass es großartig wird. Und das machen wir dann.
Okay, krass. Das heißt aber auch, wenn du das Partner-Fee, dass ihr quasi dann wie ein Vermieter dann auf diesem Stand seid und sagt so, du bist Partner von Microsoft meinetwegen, ihr nutzt die Produkte, oder seid jemand, der den Case-Handle zeigen kann und bietet euch die Möglichkeit, PwC oder sonst wen, dass ihr euch auf dem Stand präsentiert als Partner von, und dann ist es natürlich für die ein Plus, erstmal bei Microsoft ist ja ein Magnet, da kommen viele hin, und dann auch eben quasi da Business draus zu machen, und dafür nimmst du dann.
Also das Geld, das nehmen wir ja nicht ein, das kriegt eine Microsoft, aber wir zum Beispiel sind bei Microsoft so hoch aufgehängt, sag ich mal, dass wir Sponsoring-Gelder, also selber die Verträge im Namen der Microsoft schreiben mit den Partnern und auch über ein Treuhandkonto die Gelder dann halt einnehmen, treuhändisch verwalten und dann halt auch nachher wieder an die Microsoft zurückzahlen. Also da ist, sag ich mal, durch die jahrelange Zusammenarbeit so eine starke Bindung und haben wir so einen Impact, dass wir das alles machen dürfen, ja.
Das ist ja spannend.
Ja, und mittlerweile seit letztem Jahr sind wir sogar Corp-Event-Agentur. Das heißt, wir kriegen Anfragen drüben von Redmond, die dann sagen so, hey, wir wollen hier in Deutschland oder Europa Events machen. Macht mal bitte.
Okay.
Ja.
Und heißt, du hast, ihr habt das gestartet zu dritt, also die Zwillinge.
Die Zwillinge, ja, und damals mit unserem besten Buddy, mit dem wir auch noch immer, sag ich mal, in der Freizeit, ja, das war wirklich so ein Business. Damals wollte ich noch viel surfen, also Wellenreiten, und dann haben wir wirklich teilweise Konzepte auf Fuerte geschrieben, ne, mit dem Laptop auf die Knie, irgendwo in Dünen, sind dann wieder eine Runde surfen gewesen, dann irgendwie wieder ein paar E-Mails gemacht, also wirklich so, wie man diesen digitalen Nomaden, den haben wir damals schon gelebt, eigentlich so den Traum.
Krass, zu Zeiten, wo das ja überhaupt gar kein Standard war.
Ja, was meinst du, wo ich mit dem Laptop gesessen habe, vor irgendwelchen Hotellobbys, wo irgendwie WLAN abgegriffen wurde, und dann hat man da schnell noch irgendwelche E-Mails oder Konzepte wieder zurückgeschickt. Aber und dann warst du wieder schnell surfen, und dann saßst du da in Flipflops und Boardshorts mit deinem MacBook und hast gearbeitet. Ja, das habe ich schon 2021, 22, 23, ja, so in dem Zeitraum haben wir das schon gemacht.
Ach, krass. Okay, also heißt, ihr habt das so aufgebaut, und jetzt, wenn du sagst, 1000 Quadratmeter Eventfläche, dies, das, das macht ihr ja nicht mehr zu zweit und nicht zu dritt, das macht ihr mit?
Also wir sind mittlerweile bei Solution 5 25 Leute.
Wow, ja. Respekt, ist ja richtig groß.
Ja, was heißt groß? Ich möchte gar nicht größer werden, wenn ich ehrlich bin, weil ich möchte immer noch an der Front sein. Wir haben eine eigene Kreation, wir haben bei uns ein eigenes Projektteam, die dann halt die diversen Kunden dann halt auch betreuen kann direkt. Haben ein eigenes Aufbauteam, sag ich mal, die auch zu den Events rausfährt, was für mich immer so ganz wichtig ist, dass ich nicht irgendjemanden mein Material oder meine Vision, wie ein Messestand dann aussehen muss oder ein Event gebe, sondern Mitarbeitern, die meinen Qualitätsanspruch kennen und die auch selber einen Qualitätsanspruch haben, weil sie den gelernt haben oder selber schon vorher hatten bei uns in der Firma, und die dann auch rausfahren, ne? Und dann entweder mit einem kleinen Team oder wir halt quasi Externe mit dazu buchen. Also wir haben mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk quer durch Deutschland, wo wir dann halt wirklich auch im Zeiten vom Fachkräftemangel auf Leute zurückgreifen können und wirklich die für uns umsetzen.
Das heißt, ihr habt dann sowas wie, keine Ahnung, Messebauer, Monteure, sowas, die dann auch helfen, das Ganze dann aufzubauen? Elektriker, was man so braucht?
Alles, was du brauchst, ne, um halt wirklich einen Messestand oder eine Roadshow oder was auch immer, einen temporären Bau irgendwo, auch wenn es dann nur für einen Tag ist. Ne? Also wir haben wirklich hier Roadshows, wo wir quer durch Deutschland tingeln und, sag ich mal, so eine 1000 Meter auch Eventfläche innerhalb von einem Tag aufbauen, dann steht es einen Tag, dann wird es nachts wieder abgerissen, in ein paar LKWs verladen, und dann geht's weiter in die nächste Stadt. Ja, das machen wir alles.
Also, da stelle ich mir super spannend vor, so ein bisschen Roadie-Life, ne? So von der Tour.
Mhm.
Aber ist natürlich auch ein hartes Business, ne? Weil Time Schedule ist immer tight. Dann hast du immer vor Ort irgendwie Strom nicht richtig, nicht ausreichend, keine Deckung oder Licht falsch oder Wege falsch. So, also das muss ja irgendeiner.
Ja, du hast natürlich immer so ein paar Herausforderungen und so ein paar Probleme, die du vor Ort lösen musst. Aber in der Regel, also ne, Planung ist alles, kennst du auch. Das Team um uns herum, das ist echt schon, wir machen das jetzt schon seit Jahren. Ich habe, wie gesagt, bei uns in der Branche ist es eigentlich so, da wechselt im Agenturbusiness so spätestens alle 5 Jahre hast du da so eine Fluktuation der Mitarbeiter. Dann wollen die mal gucken und denken, das Gras auf der anderen Seite ist ein bisschen grüner oder ich kann da noch mehr verdienen oder die, keine Ahnung, die Mitarbeiterinnen sind hübscher oder was auch immer. Ne? Aber also ich bin glücklich, dass ich sagen kann, dass ich Mitarbeiter habe, die schon über 10 Jahren bei uns sind, ne? Und die einfach sagen auch so, ich kann mir vorstellen, dass ich meine Rente bei dir auch irgendwie irgendwann mal einreiche. Und das ist schön zu wissen, dass du da so ein Commitment hast. Wie gesagt, wir sind eine kleine Agentur. Wir haben keine irgendwie, wir haben flache Hierarchien, wo ich auch sage, so, ich bin als Chef da nicht irgendwie der da oben sitzt und alle da unten drunter, ihr seid meine Hiwis, sondern es wird ganz viel eigenverantwortlich auch bei uns geklärt und umgesetzt. Natürlich habe ich da ab und zu mal ein Auge drauf.
Naja, ist ja normal.
Damit du auch weißt, was in deinem Laden läuft. Aber meine Mitarbeiter oder unser Team ist wirklich so aufgestellt, dass die ganz viel alleine machen können, dass das in Eigenverantwortung und ich mich mittlerweile auch Gott sei Dank um Projektneugeschäft kümmern kann. Ne? Weil du bindest ja deine Kraft, deine Kapazität schon im Tagesgeschäft, wenn du halt selber das Projekt von A bis Z durchplanen musst. Da geht schon viel Zeit drauf. Und wie gesagt, ich könnte, sag ich mal, einen Messestand technisch gar nicht planen oder auch das ganze Design drumherum. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Dafür habe ich dann halt ein gutes Team, die das machen.
Ja, klar.
Weil wenn ich anfange in Paint 3D irgendwie Messestand zu zeichnen, dann würde ich den wahrscheinlich vom Kunden, der sieht ja genauso aus, genau. was wir halt machen, Thomas und ich, das ist halt, ich glaube, das, was wir am besten können, ist uns mit den Kunden auf Projekte verständigen. Also es ist wirklich so, dass in ganz vielen Fällen so auf einem persönlichen Level da Business gemacht wird bei uns.
Ne, das, wie gesagt, Business.
Ja, also
am Ende des Tages immer noch so, ne?
Das ist, ja, es gibt auch anderes, ne, wo es halt wirklich dann rein um die Zahlen geht. Da musst du dann ab und zu mal mit dem Einkauf auch noch dich nochmal gut stellen, aber ich kann wirklich so sagen, und das ist so ein Indikator, ich nenne mal diesen am Abend der Veranstaltung noch der Biertrink an der Bartrinkfaktor. Also wenn der gegeben ist, wenn du halt Bock hast, mit deinem Kunden abends noch irgendwie in ein Hotel bei einem trinken zu gehen oder essen zu gehen, dann ist alles gut. Und das habe ich, sag ich mal, in 98% der Fälle bei meinen Kunden, so dass ich einfach sage, so ja, möchte ich oder kann das ich passt. Oder will ich. Ja.
Also das heißt, ihr habt also Digital-Tech-Unternehmen, die ihr da drunter habt, für die ihr das macht?
Ja, viel. Also sag ich mal, im IT-Unternehmen, die unterwegs sind, Beratung, bisschen Fashion, bisschen Handel, aber viel, viel wirklich in Technologien, Consumer-Elektronik. Ja.
Also auch ein Markt, der, naja, wo auch Musik drin ist, ne, am Ende des Tages?
Definitiv. Und das Spannende ist ja, lebst für mich am Puls der Zeit, so in dem Ganzen, was du so umsetzt. Ne? Also sag ich mal, die ganzen Technologietrends, die dann kommen, also wie gesagt, durch eine Microsoft bist du halt dann selber auch Heavy User von den ganzen Tools, die dir so mitbringen. So, ne? Also wir waren so die Ersten, die jetzt auch Copilot mit auch in der Beta schon ausprobiert haben. Ganz spannend, was da so jetzt passiert.
Ja, voll. Aber ist das was du auch nutzt? Also hast du so, ihr habt da bestimmt irgendwie einen guten Deal, was Office-Pakete und sowas angeht, oder? Ich meine, wenn das ja der Kunde seit Ewigkeiten
ist. Ja, das oder? Denken immer die Leute, die sagen so, ach, du immer arbeitest doch für Microsoft, da kannst du mal ein paar Office-Lizenzen mal irgendwie locker holen oder mal so ein Surface kannst du uns mal günstig besorgen. Ist in der Tat nicht so. Also in der Tat, früher bei Nokia war das noch so, da konntest du halt mal irgendwie so günstig Handys schießen oder was nicht, ja, über Distries. Ist bei Microsoft nicht so. Also selbst wir, als Copilot reinkamen, waren wir, wir haben gesagt, wir würden es ganz nutzen, ja, müsste ins Insider-Programm oder Enterprise ab 300 Seats hatten wir nicht und das haben sie dann jetzt geöffnet, aber in der Tat zahlen wir alle unsere Lizenzen genauso wie jeder andere. Ich zahle für meine Laptops, ja, wir kriegen hier schon da über Distries mal eine Vergünstigung, aber in der Regel, ne, allein schon aus Compliance-Gründen.
Compliance, also, Corporate Governance, ich meine, da sind die Amis natürlich auch, wahrscheinlich auch, die haben es erfunden am Ende, ne?
Du, und ich bin auch ganz ehrlich, ne, ich verdiene mit den Kollegen gutes Geld.
Ja,
dann kann ich denen auch, sag ich mal, die volle Rate der Lizenz auch zahlen. Das können die sich schon nehmen.
Das sehe ich auch immer genauso. Also wenn du am Ende des Tages, so wenn wir das auch haben, bei allem Gomi-Essen, tralala, wenn ich irgendwo hingehe, dann gehe ich dahin mit der Erwartungshaltung, die volle Rechnung zu zahlen und das aus vollem Herzen mit Tipp und all das, weil wenn ich da jemanden hinbringe, dann erwarte ich auch die volle Rechnungshöhe, wenn ich meine Rechnung stelle. Fair enough. Und
absolut.
Da bin ich auch gar kein Freund von irgendwie was rumzumauscheln, sondern klare Kante heißt, die zahlen ihre Rechnung und du machst dein Business und die liefern gute Geräte und die kriegen sie auch bezahlt, fertig aus.
Genau. Und dafür kriegst du ja auch gefühlt jede Woche zweimal ein Update, wo du dann wieder den Rechner eine halbe Stunde nicht nutzen kannst.
Die Song für Work-Life-Balance, siehst du mal so.
Ja, ja, genau. In der Zeit kannst du ja LinkedIn dann machen.
Genau, richtig.
Auf dem Handy.
Ja, auf dem Handy, genau, richtig. Ja, das ist ja ein spannendes Business. Also, das so aufzubauen, aus der Idee raus, also vorher zu machen, dann irgendwie machen wir was Anständiges und seitdem die Firma zu haben. Und die ist, also du hast der eine Kumpel, der ist nicht mehr mit dabei.
Nee.
Der ist irgendwann raus oder war dem das?
Ja, also ich sag's mal so, ich glaube, für ihn war das mal schwierig gegen, sag ich mal, zwei Leute, die fast auch gleich aussehen und die, sag ich mal, die gleiche Attitude haben so im Unternehmen. Also so nach vorne zu gehen und mal Risiko einzugehen, war immer so unser Ding, auch mal zu investieren. Und er war immer so, naja, Chancen, Risiken und vielleicht mal das Geld zusammenhalten. Er hat sich irgendwann anders entschieden, er hat gesagt so, ich gehe raus und möchte nochmal irgendwas anderes machen. Ich glaube, mittlerweile ist er auch irgendwie Berater im IT-Geschäft, habe ich jetzt gehört. Und wir sind nicht ganz gut auseinandergegangen, muss man leider sagen. Das ist auch so bis heute, wo ich sage so, so ein Learning aus meinen ganzen Businesses, wo ich sage so, wenn du mit Buddies oder mit Freunden Geschäft machst, dann muss immer ein Vertrag da sein. Und eigentlich mache ich das nicht gerne mehr, so mit Freunden Geschäfte machen, also mit wirklich tiefen Freundschaften, also irgendwelche Business aufzuziehen, weil ich bin jetzt schon dreimal auf die Fresse gefallen, wenn ich ehrlich bin. Bin auch gerade so noch in Abwicklung mit zwei Firmen, wo dann wirklich Buddies drin waren und ja, die Freundschaften sind einfach jetzt nicht mehr da. Ne? Und das tut mir dann irgendwie schon weh, das Business ist nicht mehr da, aber die Freundschaften sind dann halt auch nicht mehr da und darum ist es eigentlich schade. Und ja, Business ist Business, du gewinnst Geld, du verlierst Geld. Aber Freundschaften, langjährige, ne, das tut schon weh, wenn die dann irgendwann wegen so einer Scheiße und das sind dann Sachen, wo du einfach denkst, wieso ist es so gelaufen? Also klar kann ich es mir jetzt erklären, aber es ist halt immer schade.
Ja, bin ich bei dir. Also das Thema, das Sensibilisieren ist ja durchaus bei den Boys hier. Ich meine, das ist ja jetzt nicht die Intention, dass wir alle miteinander irgendwelche Firmen gründen. Das passiert.
Ja.
Alles gut. Aber in dem Fall, dass es passiert, dann muss halt auch sichergestellt sein, dass dann hinterher sich zwei Leute noch angucken können, wenn das mal nach hinten losgeht. Das ist ja nicht immer eine Success-Story, ehrlicherweise.
Nein.
Und kann ich nachvollziehen. Also das ist eine Überlegung, die muss man sich dreimal überlegen.
Und es muss ja nicht immer funktionieren. Ich meine, du, wenn man sagt, man investiert Geld, ja, und man ist von beiden Seiten bereit, das zu machen, im besten Fall funktioniert das. Es kann aber auch floppen und dann hast du dann halt Lehrgeld bezahlt. Und na klar, wenn du Verträge machst, die sind da immer nur für die schlechten Zeiten gemacht, so ein Vertrag.
Vertrag kann man vertragen.
Genau. Und aber wenn das dann halt auf die persönliche Schiene nutzt und irgendwie, wenn es halt wirklich so läuft im Business, dass du dann einfach auch sagen kannst, die Person kannst du halt dann auch auf privater Ebene nicht mehr ernst nehmen oder auch nicht mehr respektieren, dann wird's schon scheiße. Das ist leider passiert und ja, das sind so auch schon mal meine Learnings. Ne? Ich weiß, darüber reden wir zum Schluss nochmal, aber das ist...
aber ist ja so, wenn so ein Learning mittendrin kommt, dann ist der Hörer sicherlich nicht sauer, wenn er sich schon
was mitnehmen kann. Nee, also das ist definitiv, wo ich sage, so ja klar, Verträge immer machen und wenn ich auch so am Anfang jetzt schon so ein Bauchgefühl habe, so das Business oder wenn sie es anbahnt, dann denke ich, vielleicht besser nicht, dann lasse ich jetzt auch mittlerweile die Finger von. Also wie gesagt, dass der Podcast mit Kollege Justin... ja, da sind mir einige Sachen sehr tief hängen geblieben.
Ja, gut, also das Bauchgefühl, das hast du jetzt natürlich, weil wenn man dreimal sich die Finger verbrannt hat oder irgendwie was nicht funktioniert, das daraus lernst du ja, ne? Für jemanden, der das noch nie hatte, da ist natürlich auch viel so, welche Chance geht die an mir vorbei, muss ich die mitnehmen, ist ja auch eine Typfrage, ne? Es gibt ja Leute, die ja, jede Chance mitnehmen wollen und das auch gut wegstecken können, wenn es nicht funktioniert. Und dann gibt's auch die immer 43 Mal überlegen und dann doch keine nutzen, ne?
Ja, bin ich eben nicht, also nicht der zweite Typ, sondern so der erste, so dieses sehr impulsiv gesteuerte, so, hey, da ist eine Chance, lass uns die nehmen, ne? Und ja, lass mal gucken, wo es dann hingeht. Ist vielleicht strategisch nicht immer die beste Entscheidung. Habe ich gemacht. Ist so. Ne?
Aber dein Learning ist, darüber nachzudenken oder zweimal drüber zu schlafen?
Mittlerweile ja. Oder auch Sachen einfach gar nicht mehr zu machen. Ne? Also ob das, also ich sag mal, bei Solution 5 sind wir da sehr klar aufgestellt. Wir haben da, sag ich mal, unsere Werte, die wir auch gar nicht verkaufen wollen. Also sag mal, ne, wie du auch sagst, Leistung darf was kosten. Wir gehen nicht in jeden Pitch rein. Und wenn dann irgendwelche Kunden ankommen und sagen so, ja, das sieht alles toll aus und können wir uns vorstellen, aber da müssen wir nochmal irgendwie 10 oder 15% dran, da sage ich immer, nee, also ihr habt euch genau für das Konzept entschieden und da stand schon vorher ein Preis hinter und wenn ihr dann 10 oder 15% einsparen wollt, können wir das gerne machen, aber dann sieht das nicht mehr so aus. Aber
dann ist nicht das Ding, ja, dann ist auch 10 oder 15% weniger.
Absolut. Und ja, dann geht dann ab und zu die Diskussion los. Es kommt immer dann so auf die Branche aktuell an. Ich meine, ne, dass die Marketingbudgets kleiner werden, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Früher war
Hast du das schon deutlich, dass einfach jetzt für 24 schon auch Budgets irgendwie so überdacht worden sind? Also du hast ja schon eine Planbarkeit wahrscheinlich. Ne? Du weißt, welche Events kommen. Ich weiß nicht, wie groß ist so eine Vorplanung?
Das ist leider in der Tat nicht mehr so. Ne? Also, es kommt A auf die Branche an und es kommt B, sag ich mal, auch auf ein bisschen auf den Kunden drauf an. Also wir haben einen Kunden, der ist Marktführer hier im Solarbereich, kommt aus China. Ich sage jetzt mal keinen Namen.
Ja.
Der hat uns den Eventkalender direkt am Anfang des Jahres auf den Tisch gelegt, also das und das kommt, plus X. Und X ist gerade relativ viel. Und da ist auch erfreulicherweise so, dass die Budgets, sag ich mal, klar, da wird das Geld nicht mit beiden Händen rausgeschmissen, aber das sagt man nicht, nee, die Topfpflanze können wir uns jetzt nicht mehr leisten auf dem Tisch oder weiß ich nicht, dass der eine Kasten Wasser mehr bei dem Event, den können wir den Gästen jetzt nicht mehr anbieten, sondern da sagt man, wir gehen ganz klar, wir wollen mehr machen und wir wollen mehr investieren, wir wollen mehr sichtbar sein. Aber es gibt auch Kunden, die sagen so, wir machen gar keine Budgetplanung, gar keinen Forecast mehr für ein Jahr, wie es früher üblich war. Ne? Dass du gesagt hast, so im Oktober, spätestens November wusstest du, welche Marketingbudgets beim einzelnen Kunden so fürs nächste Jahr geplant waren. Auch ganz grob, auf welche Messen die gehen oder welche Veranstaltungen planen. Und da hast du maximal teilweise einen Forecast jetzt nur vom halben Jahr. Also um das auch mal mit Microsoft zu sagen, die Entlassungswelle und da sag ich mal, der Cut vor anderthalb Jahren, das hat vielen wirklich das Genick gebrochen, also Dienstleistern. Auch bei uns ist viel eingebrochen. Wir konnten das Gott sei Dank alles auffangen durch andere Kunden, aber es hat schon wehgetan. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du halt viele Projekte auf der anderen Seite, viele Ansprechpartner hast, die dann auch einfach nicht mehr da sind, die jahrelang mit dir zusammengearbeitet haben, die dann einfach von jetzt auf gleich gesagt wurde, so, wir brauchen euch nicht mehr. Wir steuern das hier alles von EMEA-Level aus oder von Corp. So, und dann brechen erstmal deine ganzen Ansprechpartner schnell weg und das Budget auch. Und seitdem ist es auch wirklich so, dass die Situation oder sag ich mal die Lage bei uns in der Branche wirklich sehr, sie ist nur angespannt. Ne? Also man merkt so diese Zurückhaltung, alles ist teurer geworden, Marketingbudgets werden echt überdacht. So, gehe ich jetzt noch auf die Veranstaltung von Kundenseite her oder mache ich jetzt nochmal die Veranstaltung, weil also so im Großen ist jede Veranstaltung, wenn du die vergleichst mit vor der Ukraine-Krise und oder vor Corona und jetzt so 20-30%, einfach teurer geworden, muss man einfach sagen.
Klar. Ja. Das musst du natürlich im Budget irgendwo, entweder heißt less is more oder mehr Qualität oder mehr Selektion in der Auswahl, was gemacht wird, ist im Endeffekt ist jetzt auch nicht schlecht, oder?
Das ist also nicht schlecht.
Also lieber wenige Projekte, die gut sind, auch für euch interessant sind, als wenn du so ein Projekt hast wie so eine Gießkanne, wo du gefühlt jeden Tag dreimal woanders sein musst und so. Das ist ja eigentlich nervig, oder?
Weil ja, also
ist riesig.
Also wie gesagt, wenn man das mit früher vergleicht, in, sag ich mal, die goldenen Zeiten bei Nokia 2004, 2005, da wurde, ich kann mich erinnern, damals für die Cebit-Party, alleine für die Party wurde eine Mio einfach rausgegeben. Also einfach nur für eine Abendveranstaltung.
Zack, eine Mio
einfach nur für, wir machen mal ein paar Stunden, einfach mal ein bisschen Spaß und DJs und ein bisschen Getränke. So, das ist für heute, heutzutage haben das Firmen, das geben die für das ganze Jahr nicht aus, ne? Als Marketingbudget. Und damals war das so, interessiert keinen. Ja, also ich finde das gut, dass das mit Budget, sag ich mal, vernünftig umgegangen wird, dass auch mal geguckt wird, weil unser Anspruch bei Solution 5 ist auch seit Jahren schon das Thema der Nachhaltigkeit. Also wenn wir für Kunden Sachen produzieren und wir, ne, ich sagte ja eben, wir machen ja ganz viele Messeveranstaltungen, wir haben ein eigenes Lager, wo wir, sag ich mal, Messematerial haben, wo wir Möbel drin haben, wo wir extra Spezialmöbel produzieren lassen von unserem Schreiner, hochwertige Sachen. Und die haben wir teilweise seit 4-5 Jahren im Einsatz. Das heißt, es gibt ja leider immer noch solche Veranstaltungen, die stehen dann 3-4 Tage und dann gehen die dann mit der Abrissbirne durch und dann kommt alles in die Tonne. Und das ist, sag ich mal, so fußabdruckmäßig CO2, echt ein Schlag ins Gesicht. Ne? Und wir versuchen nicht selber schon seit Jahren, wir sind auch angehalten von Kunden, die sagen so, hey, unser Carbon Footprint 2030, zero. Wir sind angehalten, unseren CO2-Fußabdruck zu messen. Also in
Ach krass, ja, seid ihr schon auch geauditiert? Also musst du das reporten quasi?
Du musst das reporten. Du musst sagen, auch also in Zeiten des Homeoffice, wie viel dein Laptop zu Hause verbraucht von deiner Stromrechnung und das musst du halt einpflegen. Also du hast im Moment teilweise bei Kunden mehr Aufwand, so im Backend da alles compliant zu halten, dass du überhaupt für die arbeiten darfst, ne, in Richtung CO2-Nachweise, Audits, Code of Conducts und alles, was dazu gehört. Also es sind teilweise so 20%, einfach die du im Backoffice machen musst, dass du es einfach arbeiten darfst.
Oh, krass.
Das ist so ein bisschen wie deutsche Bürokratie. Ja.
Aber international.
Aber international, genau. Ja, und wenn du das nicht erfüllst, dann bist du raus. Ne? Dann drehst du da nichts mehr.
Ja, aber ist ja nicht schlecht.
Nee, also das ist ja auch unser Anspruch zu sagen, so wir wollen das alles erfüllen und wir wollen halt unser Anspruch dieser Nachhaltigkeit. Und deswegen ist das auch für uns dann, sage ich mal, auch so ein Spin zu sagen, so hey, wir haben das alles auch irgendwie im Bestand und wir können das günstiger anbieten und müssen das nicht alles zumieten, sondern wir können auf beiden Seiten Benefit. Ne? Wir verbrauchen weniger Energie und Aufwand auf unserer Zeit. Der Kunde spart Budget. Und auch teilweise über so die Wiedererkennbarkeit, dadurch, dass wir Sachen wieder benutzen und das irgendwie vielleicht ein bisschen immer anpassen vom Design, aber immer im Gros ist es dann halt irgendwie schon da. Und so hast du natürlich dann auch immer den Einkauf auf deiner Seite, wenn du sagst, so, ja, Freunde, wir sparen ja direkt schon mal, sag ich mal, 10-15%, weil so und so die Sachen sind bei uns eingelagert oder das und das passen wir nur an. Das heißt für euch weniger Kreation, weniger Projektstunden. Und das ist, sag ich mal, ein Win-Win für beide Seiten natürlich. Und
naja,
dann auch natürlich mit der engen Zusammenarbeit mit dem Projektteam. Das macht dann im Endeffekt so unser Business aus. Weswegen wir auch so erfolgreich sind seit Jahren.
Ja, ist ja gut. Also sich darüber Gedanken zu machen und auch bewusst zu machen, dass man nicht so vor sich hin wursteln kann zukünftig, sondern du musst halt sehr gut überlegen, wie investiere ich was. Fängt beim Firmenwagen an und die Logistik, wie ist die aufgestellt, geht über welche Stromverträge hast du, wird unnötig durch die Gegend geflogen oder nicht. Also es gibt ja durchaus Sachen, die auch auf der langen Sicht für deine und meine Kinder Sinn machen.
Und absolut. Nicht
nur für uns, ne? Muss ja. Viel weiterdenken.
Und da hat ja Corona einfach gezeigt, ne, dass da ganz viel passiert ist. Also wenn ich mich dazu erinnere, wie oft ich zum Beispiel nach München runtergeflogen bin für einen Pitch, ja, für eine Stunde mich da in einen Meetingraum setzen mit, weiß nicht, 5, 6 anderen Leuten, für eine Stunde Laptop aufklappen und meine Idee zu präsentieren. Wobei die Gegenüber wahrscheinlich dann in der Zeit, weiß ich nicht, weil es der 3., 4., 5. Vortrag an dem Tag war von den anderen Agenturen, die auch schon da waren, dass sie so E-Mails machen und dann sagen sie, danke, dass du da warst. Und dann fliegst du wieder nach Hause mit und bist natürlich auch je nach Budget, bist du dann noch nicht alleine da, sondern mit 3, 4 Leuten, weil das gehört sich dann einfach mal mit einem kompletten Projektteam darunter zu fliegen. Ja, totaler Schwachsinn. Und heute machst du eine Teamsession, präsentierst du und dann ist gut. Also natürlich ist es wichtig, auch bei seinen Kunden zu sein und diese persönlichen Kontakt zu pflegen. Also ich war ja glücklicherweise auf dem Snowcamp und habe mir Gott sei Dank auch noch so ein paar schlaue Gedanken noch aufbewahren können so danach. Also es war gut und heftig, aber ich habe mir danach 2 Tage unten im Süden genommen, habe alle meine Kunden besucht, so als Neujahrsantritt. Und wir haben gar nicht über Business so großartig gesprochen, ne? Weil ich war dann wirklich so hey, und das neue Jahr geht los und lass uns mal einen Kaffee trinken und lass mal schauen, wo die Reise hingeht und so ein kleines Recap vom letzten Jahr. Und das war so maximal so eine Stunde oder ja, bei einem anderen Kunden war es auch mehr, da sind wir 3 Stunden durch den Weinberg gelaufen in Neckarsulm.
Ach geil.
Und waren danach noch zusammen in der Kantine Mittagessen und dann haben wir noch Kaffee getrunken und das war einfach, also solche Meetings, ne, die machst du dann einfach und dann kriegst danach noch eine nette WhatsApp und dann weißt du ganz genau, du bist für das Jahr, bist du einfach wieder so, das geht so genauso weiter wie letztes Jahr und
läuft es safe.
Ja.
Ja, People's Business ist immer noch wichtig. Bei der Digitalisierung haben wir, also das Thema ist ja auch im Podcast mit Kevin, war es ja auch der Fall, dass er am Ende des Tages leben wir von Interaktionen von Mensch zu Mensch und nicht über einen Bildschirm, sondern am besten mal ohne Bildschirm. Das macht nochmal was aus. Aber ich gebe dir recht, für solche Sachen, also für einen Pitch, für eine Präsentation, braucht jetzt keiner mehr
hinfliegen.
Das macht keinen Sinn. Das macht für den Footprint keinen Sinn. Und fürs Business auch nicht, ja.
Also nee.
Absolut nicht. Aber du hast eben kurz erwähnt, lass uns mal das eine, also das Business ist das Business, das machst du sehr erfolgreich, das macht er seit vielen Jahren. Und das ist okay, aber ich kenne dich ja auch als, also du hast noch so ein Boot, du hast was von Surfen erzählt. Ist das die Maximierung der Ereignisdichte im Leben oder was ist da dein Trigger?
Ich kann es dir gar nicht sagen, das mache ich ja schon seit Jahren. Also,
ja, aber du hast ja erzählt, dass du so früh schon als Digital Nomad, als das noch gar nicht definiert war, da war das wahrscheinlich so, diese arbeitslosen Penner, die da jetzt rumsitzen, die schnorren hier das Internet ab, aber das war ja schon richtig serious Business und eine schlaue Art zu arbeiten am Ende.
Ja, das war schon damals, also ich habe das damals schon versucht, so arbeiten und irgendwie auch so ein bisschen Work-Life-Balance damals schon irgendwie zu kombinieren. Damals gab es den Begriff, glaube ich, noch gar nicht, Work-Life-Balance. Da hieß es einfach nur Urlaub machen und im Urlaub vielleicht auch noch arbeiten müssen.
Das kannte ja gar keiner, dass du irgendwo hinfährst, um von da zu arbeiten und um woanders zu sein. Das hat ja fast nie einer gemacht.
Also damals gab es ja auch noch nicht Videotelefonie, ne, oder sowas. Ja. Da hast du ja wirklich nur das Handy in die Hand genommen. Oder hast du ja noch irgendwie damals für teuer Geld aus dem Ausland musstest du noch anrufen, aber da eine Teams-Session mit dem Hintergrund gab es da halt damals einfach noch nicht. So, nee. Und ja, also das haben wir damals schon so irgendwie umgesetzt und das habe ich auch versucht. Ja, das heißt versucht. Natürlich durch die heutigen Technologien kannst du das natürlich ganz einfach machen. Ne? Ich habe in Corona-Zeit habe ich ein halbes Jahr von Mallorca aus gearbeitet. So, das hat so keiner mitbekommen, so von meinen Kunden. Es lief auch sehr wenig, muss man sagen. Wir haben uns in der Zeit auch neu erfunden, sind so ganz viele Glücksritter ins Masken-Game und Schnelltest-Game eingestiegen. Haben auch gut performt, also wir haben echt gut auch was verkauft und auch an Bund und Land und weiß ich nicht, an Kommunen. Bin froh, dass das vorbei ist, dass ich das nie wieder machen muss. Ja, hoffentlich.
Hoffentlich, genau.
Aber das hat funktioniert, ne? Und aber das ist auch eine Gefahr, muss ich wirklich sagen. Zu sagen, ne, das kennt, glaube ich, jeder auch von den Boys, immer dieses, wenn du Unternehmer bist, immer erreichbar sein zu müssen oder zu wollen, das ist immer die Frage. Das ist immer eine Chance, aber auch ein Risiko. Aber ja, wir haben immer eigentlich immer Vollgas gegeben mit Solution. Du hast gerade das Boot angesprochen. Wir haben damals, weiß gar nicht, vor jetzt 11 Jahren. Ich meine, Mülheim ist eigentlich dafür bekannt, dass da die meisten Millionäre wohnen. Ne?
Ja,
da kommen gut, ja
auch schon, und Konsorten,
ja, ist ja ein bisschen was. Tengelmann und so. Aber trotzdem ist Mülheim hochverschuldet. Ich glaube, wird sogar immer noch von Düsseldorf irgendwie der Haushalt geführt, weil die es seit Jahren nicht hinbekommen, da irgendwie mal so die Euros zusammenzuhalten. Und dann, ja, vor 11 oder 12 Jahren waren die so klamm, dass die dann angefangen haben, Sachen zu verkaufen. Das waren angefangen von den Palmen, die dann vom Wasserbahnhof standen, haben sie da die ganzen großen Palmen verscherbelt. Und dann haben sie eins von den Fahrgästen.
Ja, da waren nicht alle gekauft.
Wahrscheinlich, ja, deswegen. die wachsen hier auch viel besser in Düsseldorf. Und dann haben wir damals ein Schiff gekauft, der Weißen Flotte. Das ist ein Fahrgastschiff. Da gibt es jetzt noch 3 Stück, die dann weiterhin fahren. Und wo man halt so draußen nur Kännchen, ne? Und dann fahren da die Ömerkes immer nach Kettwig hoch und gucken sich so das Ruhrtal an und freuen sich. Und wir haben das damals halt umgebaut als Partyschiff. Und haben alles rausgerupft, da eine Bar reingebaut, DJ-Pult. Und seitdem machen wir da halt pro Jahr so 60, 70, 80 Veranstaltungen drauf. Ist ja sehr saisonal, sag ich mal, von April bis Oktober.
Ja, ist so ein reines Sommergeschäft eigentlich, ne?
Eigentlich ja, ab und zu mal so eine Glühweinfahrt, ne? Oder wenn da irgendwie so ein ganz Verwirrter sagt, er möchte da unbedingt seine Weihnachtsfeier drauf machen, ja, dann macht man auch bei minus 5 Grad auf dem Freideck seine Weihnachtsfeier. Aber sonst ist es natürlich sehr saisonal. Wird es dieses Jahr auch wieder geben, ne? Mit den Boys.
Mega geil übrigens. Also ich war da, das hat geregnet, deswegen sind ein paar nicht gekommen. Die haben immer noch was verpasst, weil es war total witzig, weil du fährst halt mit so einem, also deine Crew ist halt auch geil, die da drauf ist, so ein schroniger Captain und so Leute, die das seit Ewigkeiten machen. Und das ist halt so, wie man das hier so kennt, oder die in Köln sind, die in Düsseldorf sind, die kennen das halt Weiße Flotte oder Köln-Düsseldorf.
Sind wir nicht.
Diese Fahrten, ne? Und bei dir fährst du halt über diese sehr kleine Ruhr da so Richtung Essen-Kettwig und dann geht's wieder zurück. Ne? Da ist ja irgendwie so ein Weg.
Wir sind auch, glaube ich, nach Duisburg schon gefahren, in den Hafen rein. Das ist ja dann wirklich so wirklich Schwerindustrie noch im Ruhrpott, wo du da so wirklich siehst, die Stahlinsel und
Stimmt, das war mega interessant. Also die Strecke ist voll witzig. Man sieht die auch, man kennt die normal so über die Autobahn, ne, die A52-Brücke,
genau,
du fährst da unten drunter ja her am Ende, ne?
Genau, oder? Du fährst du fährst ja halt über die 52, guckst ins Ruhrtal rein und dann geht's genau da und geht die Ruhr her. Das ist immer die romantische Strecke für so, sag ich mal, Hochzeiten und so, dann fahren wir hoch nach Kettwig. Und wenn es dann ein bisschen derbe sein soll mit lauter Musik und so, dann fahren wir dann nach Duisburg, weil weniger Anwohner, weniger Stress.
Weniger Theater und Beschwerden.
Und es wird ja irgendwann dunkel und da bin ich auch ganz ehrlich, ab 21 Uhr, 20 Uhr interessiert sowieso keinen mehr die Landschaft, da ist die Bar das wichtigste Team.
Ja, genau. Also ist aber ein lustiger Case auf jeden Fall. Also erstmal die Chance, so wie, also das Gesamt, wie kommt man an so ein Schiff?
Ja, die Stadt Mülheim hat das halt quasi verkauft, weil die halt Geld brauchten. Ich meine, die in Düsseldorf gab es auch mal ein KD-Schiff zu kaufen. Die haben das so bei eBay reingestellt, meine ich.
Ja, das haben Kölner Gastronomen gekauft.
Ja, und die haben doch
irgendwie. Und das Schiff heißt Düsseldorf. Was natürlich jetzt für den Düsseldorf an sich schwer auch wehtut. Mhm. Aber die haben das auch versucht zu skippen und zu revidieren. Das ist vors Gericht gegangen und die ist die.
Also ja, weil gewinnst. Die halt vergessen haben, gleich bei eBay irgendwie eine Mindestsumme reinzusetzen.
Genau,
irgendwie
sowas. Genau.
Ja, schlau. Wir haben den vollen Preis damals bezahlt, damit die Stadt Mülheim wenigstens wieder, sag ich mal, die schlechtesten Straßen auch irgendwie wieder reparieren konnte.
Ein Ehrenmann.
Ja, definitiv. Es war vor 12 Jahren, es sieht wieder scheiße aus bei uns, nein. Und nein, also wir nutzen das Boot eigentlich als Marketinginstrument, ne? Also als Akquise-Tool. Wir haben in der ganzen ja, wir werden nächstes Jahr 20 Jahre, gibt es uns dann. Wir haben noch nie irgendwie Akquise gemacht, weder kalt noch warm. Also es gibt es einfach bei uns nicht. Und wir haben das Boot wirklich genutzt, um ja, Kunden zu generieren. Und das ist halt so, dass dann halt so schon große Firmen wie zum Beispiel eine Aldi sitzt ja bei uns oder auch eine E.ON in Essen, den Tengelmann, die dann bei uns einfach mal so ein Team-Incentive drauf gebucht haben oder wir wollen einfach mit euch fahren mit 60, 70 Leuten. Mega Spaß hatten, ne, sich da irgendwie ein paar Drinks genommen haben, Musik hatten, einfach eine gute Zeit hatten. Und dann haben wir einfach mal nach unser Pitch-Deck, sag ich mal, mehr oder weniger am Tisch gelegt. Also wir sind übrigens eine Eventagentur und ihr habt ja Spaß gehabt. Wir können ja weiter noch ein bisschen wir Spaß haben. Wir können auch andere Sachen. Und ja, so haben wir halt mal quasi neue Kundengeschäft generiert. Ne? Und ja, seitdem sind die alle Kunden von uns.
Unglaublich. Ja. Also mega geil. Gibt's da irgendwie, hat das Schiff, hat der einen Namen dafür?
Ja, ja. Also ist das die Ruhrperle.
Die Ruhrperle.
Die Ruhrperle, ja.
Also merkt euch das. Also das ist echt mega witzig, da lang zu fahren und dann ist oben halt so, ja, so ein Gerüst, wie jetzt hier in diesem Studio auch ist, ne, so ein Alu-Gerüst, wo dann so ein bisschen
Trasse nennt man das,
so eine Trasse, in der Branche. Genau, dann muss ich zumachen und dann ist dann so Biertischgarnituren hatten wir da, das ist
wahrscheinlich. Ja, damit
so
wir was essen. Normalerweise steht da nichts drauf, weil du kannst mit 150 Leuten max kannst du da drauf. Ja. Also wir sind kleiner als eine KD, aber die Menge ist eigentlich egal. Es kommt auf die Leute drauf an, die da sind und du kannst auch mit 150 Leuten richtig gute Party haben und ja, wir haben richtig gute Veranstaltungen. Also die Leute kommen wieder und die Veranstalter kommen wieder. Wir haben Veranstalter, die buchen jedes Jahr 2-3 Veranstaltungen und die kommen seit 10 Jahren wieder, ne? Und geil. Haben einfach eine gute Zeit.
Der Event auf der Ruhrperle.
Ja.
Ja. Also, da habe ich schon gedacht, okay, dieser Typ da, dieser Scholz, der macht irgendwas anderes. Und dann habe ich gesagt, so, ich möchte dieses Jahr nach Portugal. Sagst du, ja, da habe ich jahrelang mit dem Bulli und dies so. Also Surfen war eben Thema.
Genau, Surfen.
So grundsätzlich ja. So, du warst ja im Snowcamp, also alles, was irgendwie Brettsport ist, ist sowas.
Ich habe mit 4 Jahren Skifahren angefangen im Sauerland. Es gibt mir für mich diese 2 Jahreszeiten, ne? Sommer und Winter eigentlich, ja, also ich muss mich immer im Winter immer entscheiden, was will ich machen? Gehst du lieber surfen oder gehst du lieber Skifahren? Jetzt war ich ein paar Tage Skifahren mit den Boys. Wir sind auch Ski gefahren, in der Tat. Also jetzt
war nicht nur Après-Ski.
Nicht nur Après-Ski, ja, Après-Ski, sag ich mal, um 1 Uhr kann man ja schon mal was trinken, so ein wenig. Ne? Aber vorher sind wir auch wirklich auch hart an der Kante gefahren. Skifahren ist so für mich so wirklich so eine Passion, da muss ich sagen. Also es ist, oben in den Bergen zu stehen und dann die Pisten runter, das ist, und am liebsten irgendwo off-Piste durch den Tiefschnee ballern, das ist schon, ich war vor 3 Jahren mit ein paar Jungs aus München in Mazedonien, Nordmazedonien zum Ketski fahren. Das ist so, da zähre ich immer noch so ein bisschen von, einfach durch die Wildnis fahren, so ein paar Tage und einfach deine Spuren ziehen und glücklich sein, abends einen guten Rotwein, mehr brauchst du nicht.
Und das ist aber dann, dass da kaum Leute sind, das ist
das
so ziemlich.
Das bist nur du. Du fährst mit einer Pistenraupe einfach irgendwie auf 2.500-3.000 Meter, die fährt dann irgendwo wieder hin, holt dich da, sammelt dich dann irgendwann ein und du ziehst da durch den jungfräulichen Schnee deine Spuren.
Krass.
Und das den ganzen Tag, über Tage. Ja.
Okay, cool. Also das ist auf jeden Fall ein Hobby von dir, was du frönst.
Ja.
Und Wellenreiten so, dann kommen wir zu Portugal, wie ist das?
Ja, mache ich leider zu wenig. Also ich habe mein Brett auf Mallorca liegen, ja, man kann auf Mallorca Wellenreiten.
Wirklich?
Ja, es gibt eigentlich da keinen Groundswell, aber es gibt einen guten Windswell und gerade die Ostküste bietet sich an, sonst Sonserra, ich meine, da warst du wahrscheinlich auch schon mal, ja. Und auch selbst in Palma bin ich schon ein paar ganz gute Wellen gesurft. Also jetzt nicht irgendwie 4 Meter hohl gebrochen, aber es gibt Tage, da hast du wirklich 1,5 Meter wirklich clean, wie sagt der Surfer schon, so glassy, ja, und dann kannst du da wirklich schön surfen und es gibt auch eine coole Surfer-Community auf Mallorca. Und man kann da wirklich Wellen reiten. Und sag ich immer, Wassertemperatur ganzjährig, also auch jetzt im Winter. Letztes Wochenende war ich auf Mallorca wieder, war auch im Wasser. 16 Grad, gehst du mit einem schmalen Neo rein. Ne? Da kannst du einfach mal 2-3 Stunden auch im Wasser einfach mit einem 3-2er sein, ohne dass dir kalt wird. Und im Sommer ja eh ohne Klamotten rein, aber da hast du weniger Wellen. Ja.
Ganz ohne Klamotten, im Palma am Strand.
Ja.
Du bist es also immer, der in den Medien dann erscheint.
Ich bin das, genau, ich bin das. Ja, also wie gesagt, das sind so die Sportarten, wo mein Herz für schlägt, wo mein Herz so aufgeht, aber ich habe halt neben dem ganzen Beruflichen, habe ich halt auch ja mich schon, sag ich mal, sehr dem Sport verschrieben, sehr früh. Ich war so nie der Zocker, der Gamer. Also es gibt ja viele, die, sag ich mal, ich bin jetzt 45, die dann in meinem Alter, da ging es ja so los mit 365, 265, wo die ganzen Computer dann so auch kleiner wurden und dann halt wo dir wirklich diese Games, so Doom und sowas hat angefangen, war ich nie. Also ich habe dann immer schon Sport gemacht. Ich habe früher, sehr früh, mit 6 Jahren habe ich mit dem Kanu-Rennsport angefangen. Habe das auch wirklich gemacht, leistungsmäßig, bis ich 19 war. Also wirklich auch mit meinem Zwillingsbruder zusammen. Auch bin, weiß nicht, wie oft ich im Kader war, bin, weiß ich nicht, zig Deutsche.
Aber Kanu heißt dann einer?
Zweier und Vierer.
Und das ist aber dann quasi stehend, nee, stechend?
Nein, sitzend, oder? Mit einem Doppelpaddel. Also du,
sitzend, Doppelpaddel, ja. Okay. Also, weil es gibt ja, ich habe, also durch Olympia gibt es halt da zig,
genau.
Also mein Sohn ist jetzt hier im Ruderclub und die haben halt klassisch nur...
Ja, die fahren ja rückwärts. Also,
fahren ja rückwärts, genau.
Der Ruderer sagt so, da war die Kneipe, der Kanute sagt, da kommt die Kneipe.
Da kommt, ne? Die Kneipe, ja. Okay, das ist so. Natürlich das mit der Aussicht, ne?
Ja, man muss das halt fairerweise sagen. Ne, die haben ihre Daseinsberechtigung und deinem Sohn macht das bestimmt Spaß, aber der soll mal zum Kanu wechseln. Da sieht er ja was von der Welt.
Ja, erstmal reinschreien. Ja, okay. Also das ist das, dass man so rumfährt und dann ist das ja auch, also du bist ja sowieso als Typ eine Kante. Da muss man auch an so einem Paddel ziehen können, oder? Also,
ja, ja,
also wenn man das so jetzt als olympische Sportart sieht, ist ja die Geschwindigkeit, auch die Schlachtzahl, die da so
ja, ins
Wasser pumpen, Alter, das ist ja der Wahnsinn.
Ich habe damals in Spitzenzeit 9-mal die Woche trainiert, ne? Also jetzt fragst du dich, die Woche hat ja nur 7 Tage, aber 9-mal halt 2-mal am Wochenende. Ja, also Samstag, mal, Sonntag hast du jeweils zwei Einheiten gehabt. Und so ein Trainingspensum hast du schon, also am Tag so von 3-3,5 Stunden gehabt. Immer Wassertraining, Krafttraining und ich sah früher noch anders aus. Also es ist okay, ne? Also ich will mich gar nicht beschweren, aber früher war ich halt das, also da war ich wirklich athletisch und da musstest du auch so viel trainieren, um überhaupt irgendwie eine Chance zu haben, sag ich mal, auf dem nationalen Level vorne mitzufahren. Ne? Deutsche Meisterschaft und sowas war immer das Ziel. Also ich bin immer Wettkämpfe gefahren. Und dann irgendwann denkst du ja so, boah, jetzt hast du das so lange gemacht, so, ja, da gibt's ja bestimmt was anderes. Also ja, ich habe auch früh angefangen mit Party, klar. Und das ging auch damals echt noch ganz gut mit dem Sport. Dass du auch teilweise mit echt noch ganz gut Druck auf dem Kessel dann morgens und sonntags morgens zum Training gegangen bist und hast das weggepaddelt. Aber irgendwann war dann auch so, dann ist die Leistungsdichte oben wirklich so krass, dass du sagst, so jetzt musst du entscheiden, was machst du? Gehst du zum Bund und machst da Sportsoldat, weil alles andere hat gar keinen Sinn mehr.
Das ist ja nicht bezahlt, oder, weil das ist ja eine undankbare Sportart, ehrlicherweise, oder?
Es ist, ich meine, bestes Beispiel Birgit Fischer, damals erfolgreichste Sportlerin der Welt. Ich weiß nicht, wie viel zig Olympiatitel und Weltmeistertitel die hatte. Die hat von Hartz IV gelebt, ne? Die hat keine, also das, was sie verdient hat beim Paddeln, so ein bisschen Sponsorengelder, das hat vorne und hinten nicht zum Leben gereicht. Da gab es eine schöne Doku, wie sie da sich im Keller zwischen den Gurkengläsern an der Hantelbank hängt und trainiert. Und das ist auch so mein ja, der Sport, damit kannst du nicht reich werden, überhaupt nicht. Den machst du wirklich aus Leidenschaft oder weil du da, so wie ich auch so ein bisschen reingeboren bist, familiär. Meine Eltern waren im Verein, mein Opa hat den Verein so gegründet damals. Und ich habe das mit meinem Bruder zusammen gemacht und wir waren auch recht erfolgreich und dann bleibst du auch einfach dabei. Ne? Hab ein paar Sachen ausprobiert, aber ich bin dabei geblieben und ich muss auch sagen, die Gemeinschaft, die bei uns im Verein herrscht oder damals im Team, das hat mich sehr getragen, das hat mich auch geprägt. Und dann habe ich damals, nachdem ich, sag ich mal, die aktive Paddelkarriere an den Nagel gehängt habe, habe ich mit ein paar Kumpels damals aus dem Kanu-Rennsport haben wir ein Drachenboot-Team gegründet.
Und, das habe ich auch mal gemacht. Das ist richtig. Also das ist richtig hardcore.
Ja.
Weil so, du bist viele.
20, mal mindestens.
Mindestens 20. Das Boot ist auch nicht ganz leicht.
Also dann nachher ist mit
dieses Stechen.
Ne? Da paddelst du mit Stechpaddel, genau. Und ja, wenn du halt ein voll besetztes Boot mit Trommler und Steuermann bist, da bist du definitiv über 2 Tonnen.
Ja.
Und so ein Schiff zu bewegen, so ein Boot zu bewegen, also die Kraft da einzusetzen und dann auch die verschiedenen Distanzen da zu fahren, das ist schon ein geiles Gefühl. Also wir fahren von 200 Meter Sprint. Das Schlimmste, muss ich wirklich sagen, das Schlimmste, was ich gemacht habe, war Halbmarathon. Da tut dir nachher alles weh, dann bist du wirklich...
Halbmarathon heißt 20 Kilometer auf dem Fluss.
Ja, Alter, in Oberhausen am Kanal. Denn? Wer das macht, ja, das frage ich mich auch. Ich habe das 2-mal gemacht und ich habe es... Am ersten Mal habe ich gedacht, bist du so bescheuert, warum machst du das eigentlich? Und ich habe es aber nochmal gemacht. Aber danach willst du einfach nur noch sterben. Ne? Das ist so... Danach musst du mit dem Kran rausgehoben werden.
Schwielen, tralala, einseitige Belastung.
Die Schwielen ist mal das geringste Problem, aber nach, sag ich mal, einer Stunde merkst du deine Beine nicht mehr, weil dir dein Arsch wegpennt und die Beine.
Ja, weil du so doof da drin sitzt, ne?
Ja, du bist ja die ganze Zeit verkeilt, ne? Kannst dich ja, du sollst ja nicht bewegen. Das ist ja wirklich, du sitzt ja wirklich sehr, nicht steif im Boot, schon aktiv, aber du versuchst ja die Kraftübertragung aufs Paddel zu bringen und nicht ins Boot rein. Und das ist schon, Es ist, hat viel mit Technik zu tun, natürlich auch mit Kraft. Und ja, das Team gibt es jetzt seit letztem Jahr 20 Jahren. Wir sind super erfolgreich, eines der erfolgreichsten Teams in Deutschland.
Wie, das heißt, du machst das immer noch?
Ich fahre, sag ich mal, aktuell nicht mehr sehr aktiv, weil ich gesundheitlich gerade ein bisschen gucken muss. Aber mein Höhepunkt war mit dem Team 2017 auf der Europameisterschaft in Tschechien. Da sind wir Vize-Europameister geworden mit unserem Team. Und mit der Nationalmannschaft, also ich habe es dann wirklich nochmal in meinem hohen Alter damals mit, da war ich 38, glaube ich, genau, wollte ich mir nochmal beweisen, habe nochmal den Sprung in den Nationalkader geschafft, also mir nochmal einen Adler auf die Brust geheftet.
Wie, du warst National-Drachenboot-Paddler.
Ja.
Wie nennt sich der Titel, ist das so?
Also du bist im Nationalteam, du bist in der Nationalmannschaft.
Nationalmannschaft genau. In Drachenbootrennen.
Genau, also das gibt es wirklich, so wie bei jeder Sportart, die, sag ich mal, irgendwie eine Weltmeisterschaft hat oder so, gibt es halt internationale, und da gibt es halt ein Team Deutschland. Und wir haben das, damals haben wir dann halt in Szeged haben wir einmal die Krupp-Clue-Europameisterschaft gestellt mit unserem Team, mit dem Roten Drachen Mülheim, und dann gleichzeitig, und das war vielleicht ein Fehler, weil wir eine Doppelbelastung dadurch hatten, auch noch die Nationalmannschaft, haben da trotzdem auch noch Medaillen geholt. Und das war so, da habe ich so das nochmal Blut geleckt. So, ich dachte so, komm, du willst es dir nochmal beweisen. Und dann war ich schon im Kader, und dann habe ich mich beworben für die Weltmeisterschaft in Atlanta 2018. Habe es auch in den Kader geschafft als Ältester aus dem Premium-Kader. Also du hast so verschiedene Klassifizierungen, ja. Und bis du 40 bist, darfst du halt im Premium-Segment fahren. Danach kommen so die Ü40, Ü50 und solche Geschichten. Und das ist so Champions League, ne, da in dem Team zu sein. Und ich habe so wirklich als Ältester bin ich da reingerutscht. Ich habe es mir verdient in dem Trainingslager, also in verschiedenen Auswahlverfahren. Und dann bin ich 2018 sind wir mit dem Team rübergeflogen nach Atlanta. Und da auch wieder das Thema, ne, da musst du Leidenschaft mitbringen. Das wird dir nicht bezahlt. Wir haben die Flüge selber bezahlt, wir haben die Hotelkosten selber bezahlt, wir haben die Klamotten selber bezahlt. Das wird dir nicht gestellt vom Verband, sondern du musst dein Race-Shirt, deine Klamotten, deinen Präsentationsanzug zahlst du alles selber.
Scheiße.
Die Startgebühr hat dann der DKV übernommen.
Das natürlich.
Das war sehr nett. Genau. Da haben wir auch applaudiert, als dann der Trainer sagte, so, das übernimmt der Verband. Ja, aber da musst du halt ein bisschen Spielgeld mitbringen, damit du dir das leisten kannst, auf eine Weltmeisterschaft für dein Land zu fahren. Wir waren hochmotiviert, muss man sagen, haben, sag ich mal, wenn wir ins Finale kommen, das wäre schon richtig cool, so gegen Russland, gegen USA und so, und dann gegen China, die alle, sag ich mal, schon gute Mannschaften haben. Ja, und was soll ich sagen? Wir sind mit dem Titel nach Hause gefahren.
Ach.
Ja.
Als Weltmeister.
Als Weltmeister.
Ach, krass. Das heißt, du bist Weltmeister im Drachenboot, oder?
Ja.
Nein.
Ja.
Das ist ja mega geil. Das gibt's ja gar nicht.
Ja. Ja, kann ich mir nichts von kaufen, aber nee, ich trage es, weiß nicht.
Darum geht's doch gar nicht. Also erstmal, wir hatten, also ich, Radsport ist mein Sport. Habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben so eine Truppe gehabt hier, wo wir gefahren sind. Und dabei war einer, der war quasi im einer Stechrudern, also im Stehen.
Kanadier.
Mhm. Der ist 1972 Olympia-Gold hat er geholt im Kanadier. Und der war natürlich da zu unserer Zeit, wo wir gefahren sind, war der schon so 70. Und der musste immer sehr auf sich achten, so, ne? Der hat abtrainiert und Beta-Blocker, tralala, wegen Herz und so. Und dann haben wir einmal so einen Wettbewerb gemacht, Einzelzeitfahren. Also alles Leute, die viel Rad fahren, 10.000 Kilometer, tralala. Das heißt, du kannst eine relativ hohe Geschwindigkeit über einen langen Zeitraum durchaus halten oder kannst dich auch quälen. Du weißt ja so, wo deine Grenzen sind. Und dann hat der mal gezeigt, wo so ein ehemaliger Profisportler und Olympiagold-Mensch mit 70, hat einfach einen zweiten Platz gemacht, weil der genau wusste, wo ist die Naht. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so ein Spitzensportler, der weiß, wo ist die Grenze, und der weiß auch, wie lange kann ich diese Grenze reiten, bis nichts mehr geht. Aber die Leidensfähigkeit, ob das ein Ulle ist oder keine Ahnung, so Leute, die haben halt das Wissen und die Leidensfähigkeit und wissen, wie lange kann ich das halten. Und jeder andere denkt irgendwann so, jetzt gleich, ich kann nicht mehr und so weiter. Aber die Grenze, die der Körper kann, die ist ja noch viel länger.
Genau.
Das weiß nur keiner.
Also das ist auch so. Ich bin im Sport oft über meine Grenzen gegangen, ne? Muss man schon sagen. Also das habe ich leider im Sport gemacht, weil mein Sport war immer, ist zwar auch Leidenschaft gewesen, aber auch natürlich immer wettkampfgetrieben, weil ich habe den Sport gemacht, um Regatten zu fahren, um Wettkämpfe zu fahren und wie gesagt, das auch bis zu einer Weltmeisterschaft zu bringen. Und das machst du nicht, weil du zum Beispiel hier im, wie hier in Düsseldorf im Medienhafen so eine Fun-Sport-Regatta, wo du dir vorher den Arsch zusäufst und dann dich ins Drachenboot setzt und mal 200 Meter fährst, sondern so für eine Weltmeisterschaft, da trainierst du einfach mal 2 Jahre drauf hinzu, ne? Und ja, da fällt auch hinten auf deiner Seite viel runter. Und also Sport war auf der einen Seite immer für mich Wettkampf, was sag ich mal Drachenboot und Kalk angeht. Und auf der anderen Seite aber dann wirklich auch pure Leidenschaft, was dann halt Skifahren und Wellenreiten angeht. So, und mittlerweile, ich versuche mich fit zu halten. Drachenboot, ich trainiere noch mit der Mannschaft so ein bisschen mit. Wir haben da viele neue, wie gesagt, ich bin mittlerweile 45, wir haben da Leute drin. Das ist ein gemischtes Team, Frauen und Männer. Von, sag ich mal, 18 bis, bei uns ist der Älteste, glaube ich, jetzt 67, unser Krafttrainer, ehemals quasi Ausbilder bei SEK, ist unser Krafttrainer. Und der fährt auch noch selber mit teilweise. Yeah. Und das sind einfach, also es ist also ein Zusammenhalt und so ein Teamgefühl, das ist einfach im Drachenboot. Ich kenne keine andere Sportart, wo du halt wirklich so ein Team so zusammenkriegst. Du musst perfekt harmonieren im Boot, du musst auf die Technik, und das kommt ja wirklich auf Millisekunden an, wo du wirklich da gleichzeitig einstichst. Und das ist einfach, für mich war das immer ein sehr guter Ausgleich zum Job, wo ich immer vorne an der Spitze stand und, sag ich mal, delegieren musste im Beruf. Und beim Drachenboot habe ich mich einfach reingesetzt und habe mich führen lassen. Und das war so ein sehr guter Ausgleich.
Ja, auch mal nicht, also einfach Empfänger zu sein und einfach mal auch den Kopf auszumachen und auch andere Dinge zu
machen. Ja, klar. Ja, also wie gesagt, ich bin auch jahrelang vorne Schlag gefahren. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe es genauso genossen, auch mal irgendwie in zweiter, dritter oder auch mal ganz hinten auf der Bank zu sitzen. Einfach nur die Power auch im Boot zu spüren. Ne? Das ist schon genial. Ja.
Ja, vor allem dieser Moment, wo es dann losfahren, also dieses gleichzeitig Einstechen, um dann auch auf Geschwindigkeit zu kommen. Und dann, also ich habe das selber mal gemacht in einem Ruderverein in Deggendorf, ich war ja mal in Bayern, und da haben wir das auch gemacht. War immer so ein Jahreshappening, gegen andere anzutreten. Und alter Schwede, ey, ich bin danach gestorben.
Du fallst aus dem letzten Loch.
So krass körperlich und diese Koordination, also Respekt, und ja, geht nicht umsonst, ne?
Ja, und das kriegst du nicht mehr sonst. Und das ist halt dieses, ne, du machst das fürs Team. Ne? Das ist dieses Teamgedenk. Also du kannst alleine nicht gewinnen. Das ist einfach so. Ne? Wenn du Einzelkämpfer bist, okay, aber du kannst das nur als Team wuppen. Und wenn du da die Denke hast, so ich mache mir meinen eigenen Stiefel und so, da kommst du nicht weit mit.
Nee, kommst du nicht weit mit, ist klar.
Und das sehe ich auch, da sehe ich die ganzen Parallelen auch, sag ich mal, im Business. Ne? Also deswegen gefällt mir das ja auch, sag ich mal, bei den Boys ganz gut, oder auch das, was wir uns vorher schon im Business aufgebaut haben, Netzwerken. Weil ja, du kannst es immer versuchen, alleine zu schaffen, so ein Business. Aber also ich lebe das schon seit Jahren, dass ich mein Netzwerk, dass ich da auch irgendwie nicht so Secret Keeper bin, sondern dass ich da gerne teile. Und der Kuchen ist eigentlich immer noch groß genug für alle. Und jeder soll da irgendwie so, sag ich mal, seine Benefits rausziehen. Und deswegen finde ich das gut. Also wenn man was gibt, dann kriegt man auch was. So sehe ich das.
Gebe ich dir absolut recht. Und diese Angst irgendwie, oh, da könnte ja irgendjemand dann mir meine Dinge wegnehmen. Das ist ja kompletter Quatsch. Also
das passiert.
Je mehr du sendest, desto mehr kommt da zurück am Ende.
Das passiert dann, ja, dann ist das so. Wenn du meinst, dann gibt es so ein paar dabei, die das unbedingt machen müssen. Aber es gibt halt so viele, die das auch wirklich schätzen, wenn du das lebst. Ne? Also wirklich dieses Geben und Nehmen und gemeinsam nach vorne schauen, ob das jetzt unter, sag ich mal, Dienstleistern ist in einem Verbund für ein Projekt oder gemeinsam auch mit dem Kunden. Ne? Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, ich nenne sie nicht Kunden, sondern das sind Partner. Und wir gehen das immer partnerschaftlich an, immer lösungsorientiert bis zum Event oder für ein Projekt. Und das ist so, wenn ich das nicht mehr mache, dann weiß ich auch nicht, dann muss ich was anderes machen.
Ja, aber es klingt ja im Endeffekt also nach einem nicht so falschen Ansatz grundsätzlich mal. Ich meine, du sorgst ja selber dafür, du hast ja gerade kurz Mallorca erwähnt, da waren wir ja schon mal, du hast ja so eine Destination, die du da als Langzeitmiete dir da besorgt hast, die mega schön ist. Und ist das, was du auch brauchst, um mal abzuschalten? Also ich meine, du kannst ja auch von da arbeiten, habe ich auch gemacht. Ist vielleicht auch das, was wir so als Selbstständige oder Unternehmer immer in uns haben, du musst ja irgendwas immer tun. Aber was du gesagt hast, die Gefahr ist natürlich da, ne?
Also ja.
Achtest du da drauf? Was machst du da? Also Sport ist natürlich ein Kanal für mich. Finde ich mega wichtig.
Ja, habe ich auch mal gedacht, dass der Sport für mich, sag ich mal, mein Kanal ist. Sag ich mal in Teilen. Also Sport in Form von, ich kann mich alleine irgendwie auspowern, das schon, aber dann im Team ist schon wieder nicht anders, weil da bin ich ja schon wieder irgendwie, ich will nicht sagen, jemand anders Rechenschaft schuldig, aber es gibt feste Trainingstermine, da musst du hinkommen. Na, wenn du nicht kommst, es ist ein Teamsport, ne? Wenn du nicht da bist, bist du nicht im Team. Du willst dein Team nicht hängen lassen.
Dann kann das Team auch nicht arbeiten, ne?
Ja, oder wieder muss umbesetzt werden. Also, ne, das ist halt so die Krux dabei. Und deswegen liebe ich dann halt auch so als Alternative so Skifahren oder Wellenreiten. Da bist du für dich alleine, ne? Da bist du, wenn du beim Skifahren die Kante verreißt, dann liegst du auf der Fresse, ne? Dann ist es deine Schuld. Wenn du beim Wellenreiten zu früh losstartest und die Welle macht zu, wirst du gewaschen. Ist dein Problem. So, und da, das machst du alles mit dir selber aus. Und beim Job ist es halt, ja, ich war in den letzten Jahren sehr getrieben durch andere. Also ich habe da so ein sehr hohes, so einen Anspruch an mich selber gehabt oder auch an die Qualität. Also ich habe so einen Leitspruch für mich, den lebe ich auch immer noch. Also do it with passion or nothing at all or not at all. Das ist... Und ich habe immer gedacht, früher so, du musst alles machen, damit es dem Kunden gefällt und damit es den anderen gefällt. Und ne, das ist so, ich habe da sehr viel Parallelen auch schon zu anderen Leuten gehört, die auch schon bei dir im Podcast saßen. Und das ist so, weil halt, wenn du diesen hohen Anspruch hast an deinen Job und dass du alles perfekt machen willst. Und das habe ich immer noch. Aber ich habe mittlerweile nicht mehr so den Anspruch, alles machen zu müssen und diese Quantität hinter diesen Projekten. Also ich kann viel besser abgeben jetzt und was ich halt in der Vergangenheit gemacht habe, so auch, ich habe immer gedacht, so Mallorca ist für mich so, wenn ich da bin, dann ist es eine Raumveränderung oder ich bin auf der Insel und kann die Sonne genießen. So, das konnte ich in Teilen auch, aber ich habe immer meine Rechner dabei gehabt. Ne? Ich kann mich, bis auf jetzt die letzten Male, wo ich nämlich da war, nicht daran erinnern, dass ich da nicht gearbeitet habe. Also es ist okay, wenn du sagst, du arbeitest da und auch erreichbar bist, aber es ist nicht okay, wenn du sagst, du hast Urlaub und arbeitest dann da. Und ich kann mich nicht erinnern, wann ich Urlaub gemacht habe und nicht gearbeitet habe. Und dann wird's gefährlich. Ne? Und dann, wenn du eigentlich nur noch morgens wach wirst und das Erste, was du denkst, so jetzt mach's mal schnell den Laptop auf und guckst mal, ob schon irgendwelche E-Mails da sind oder ob Projekte jetzt irgendwie, welchen Status die haben. Und dass du immer erreichbar sein musst und dass du am Strand beim Essen aufstehst, mal eben kurz telefonierst und einen Call machst und obwohl du eigentlich Urlaub hast, ne, immer diese ständige Erreichbarkeit. Ich sagte ja am Anfang, Risiko auf der einen Seite zu sagen, dass du immer erreichbar bist, auf der anderen Seite aber auch irgendwie ein Segen, dass du sowas machen kannst. Und da muss man die Balance finden, so das richtige Mittelmaß zu finden, was ist gerade noch so oder was ist okay für dich, was du halt auch, ich sag mal, geistig und körperlich auch irgendwie ertragen kannst oder was du mit deinem Körper antun kannst. Ne? Und da bin ich die letzten Jahre definitiv über meine Grenzen gegangen. Also einmal im Sport, aber auch im Beruflichen, definitiv.
Also du hast immer erreichbar, immer machen, immer?
So ein bisschen wie der Feelgood-Manager, ja. Und sag ich mal, immer für alle anderen da sein und bevor der andere noch mehr Arbeit hat oder sich das noch aufheizt, mache ich das lieber nochmal. Also viele aus meinem Freundeskreis haben gesagt, sag mal, tickst du noch ganz richtig? Also wenn du da irgendwie mal auf Insta gepostet hast, dass du nachts wieder um 3 Uhr irgendwo hingefahren bist nach München, um da irgendwie wieder ein Event zu rocken, wie machst du das, ne? Welche Drogen nimmst du? Also, ne? Nehme ich nicht. Also
ja, aber es geht ich, halt auf die
ich genieße einen guten Gin Tonic, aber wie gesagt, ich habe das alles aus dem eigenen Antrieb gemacht und weil ich gedacht habe, du musst das irgendwie machen. Und ja, das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Also vor 8 Jahren habe ich schon mal einen Schuss vom Bug bekommen. Und da bin ich beim Autofahren einmal kurz zusammengeklappt.
Wie, Kurzschlaf oder was?
Nee, einmal so Taubheitsgefühl in den Armen und im Gesicht. Hatte danach auch, oder einen vorher schon, danach noch zwei Bandscheibenvorfälle oben so im Halswirbelbereich. Dann war ich bei meinem Hausarzt, der sagte so, ja, Herr Scholz, wenn Sie so weitermachen, können Sie schon mal die Farbe vom Holz aussuchen. Oh. Also der ist da sehr direkt.
Klare Ansage.
Ja, ja, da habe ich auch mal kurz geschluckt und habe gedacht so, okay, vielleicht solltest du dich mal ein bisschen zurücknehmen. Das hat auch, sag ich mal, so ein Jahr ganz gut, 1-2 Jahre gut funktioniert. Bin so nach Veranstaltung nicht noch irgendwie abends, habe ich mich ins Auto gesetzt, bin noch 600 Kilometer nach Hause geballert, weil ich unbedingt zu Hause sein wollte oder ne. Ja. Und hab dann noch eine Nacht mehr dran gehängt oder irgendwo nochmal einen Wellness-Tag eingenommen oder was auch immer. Aber ja, dann kommt ja irgendwann der Schlendrian wieder. Und dann, wie gesagt, durch Corona, das waren halt echt 2 beschissene Jahre, muss ich sagen. Anders stressig für uns, nicht im Eventbereich, aber wir haben halt anderes Business aufgebaut, was dich echt gefordert hat. Und dann die Sorge darüber, was immer gedacht, zweite, ey, das ist ein Schnupfen oder eine Grippewelle, das geht nach 2 Monaten wieder. Ja. Ich kann mir erinnern, ich war auf Mallorca im Februar, als das losging, war ich auf Mallorca, hab ein Bild gepostet, wie ich mit dem Corona am Bierchen am Strand sitze. Da haben wir alle drüber gelacht. Und einen Monat später haben wir an Heinsberg 100.000 Masken verkauft. Da ist das ja zuerst ausgebrochen und da haben wir dann direkt die ersten OP-Masken verkauft, 100.000 Stück, die wir dann nachts noch irgendwie aus Rotterdam aus dem Hafen geholt haben mit dem Sprinter. So, und ja, das hat sich ja für unsere Branche 2 Jahre dahingezogen, dass du nicht wusstest, wie es weitergeht. Keine Planbarkeit, gar keine Perspektive. So, und irgendwann denkst du ja auch so, was machst du jetzt, ne? Hast jetzt irgendwann mal so deinen ganzen Cashflow aufgebraucht, pumpst jetzt noch mehr von deinem Privaten rein oder wo geht die Reise hin? Und, und dann die letzten 2 Jahre genau sich mal um 180 Grad gedreht. Ne? Also das, was da auf uns eingeprasselt ist, das kannst du ja, also das kann sich gar nicht.
Das Aufholen quasi, ne? Das wieder
machen. Das Aufholen plus das normale Eventgeschäft, was ja da, also die haben die letzten 2 Jahre nachgeholt, plus das normale Event, ja, das also plus die Branche war ja komplett kaputt. Ne? Also Catering-Unternehmen, das muss ich dir nicht erzählen, 50% weniger Catering-Firmen am Markt, weil die davor.
Das heißt, die noch da waren, waren die, die dann quasi glücklich waren, in Anführungszeichen?
Die haben Mondpreise genommen und wenn du das meiste gezahlt hast, hast du den Zuschlag bekommen. Ne?
Ja, ja.
So, klar. Und auch Locations, ne? Das ist Dienstleister, ob das Technikfirmen waren, ob das Messebauer waren, ob das Hands waren, also in allen Bereichen der Branche, das war, und dann hast du da rotiert, ne? Und wir haben 2 Jahre haben wir wirklich ziemlich Vollgas gegeben, haben versucht natürlich alles wieder aufzuholen und das hat bei uns allen, aber gerade bei mir, hat das extrem Spuren hinterlassen. Und
also das heißt, du hast wieder diesen Moment gehabt, dass du wieder da rankommst?
Ne, es bei mir war das war definitiv schlimmer. Also ich habe letztes Jahr dann auch, war es bei mir so weit, dass ich mal ja in der Tat 4 Monate Pause machen musste.
Wow.
Ja.
Okay, das ist krass. Einfach weil es geht nicht mehr.
Ja, also es ist alles zusammengekommen, auch familiär und im Beruf war es dann halt auch so, dass das alles, sag ich mal, so dieser berühmte Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt. Und ich bin froh, auf der einen Seite froh, dass es passiert ist, sonst hätte ich vielleicht irgendwie noch versucht weiterzumachen. Auf der anderen Seite natürlich auch krass, dass mich das halt einfach so aus dem Leben gekegelt hat, dass ich da wirklich 4 Monate überhaupt nicht mehr an, sag ich mal, im normalen Leben teilgenommen habe. Also andere gehen ja dann, setzen sich mal auf eine Couch und reden mal ein bisschen drüber. Und bei mir war es halt wirklich so krass, dass ich bei mir kompletter Stillstand war und ich mich einmal komplett so, also wirklich zu 100% zurücknehmen musste. Und das war nicht einfach für mich. Für jemanden, der, naja, sag ich mal, immer 180,
immer im Start ist.
Also in allen Bereichen. Ne? Und der erste Monat war auch für mich extrem herausfordernd, ne? Wo ich wirklich da mit dem schlechten Gefühl saß, du musst ja weitermachen. Du kannst jetzt deine Leute nicht im Stich lassen, musst dein Business weitermachen, du musst für alle da sein weiterhin. Und irgendwann kommst du die Ansicht, nee, geht musst du gerade nicht, kannst du gerade nicht.
Ach, krass.
Und wenn du so die Erkenntnis hast, dann dann ändert sich viel und das hat bei mir bis Ende letzten Jahres so gedauert und dann habe ich mir, sag ich mal, kurz vor Weihnachten so ein Weihnachtsgeschenk gemacht und habe dann wieder angefangen, sag ich mal, aber ganz anders jetzt in meinem Business zu arbeiten. Und also ich bin da und ich bin immer noch mit der gleichen Leidenschaft da und mit der gleichen Anforderung an Qualität, so die ich habe an meinen Job und das, was ich machen will, aber definitiv nicht mehr mit dem Umfang, den ich vorher gemacht habe. Und das ist auch gut so. Und das
Learning ist, also sich daraus zu hören, aber am Ende des Tages hat es ja weiterhin funktioniert. Das heißt, deinen Job haben Leute übernommen, die einfach mehr Verantwortung jetzt bekommen haben oder mehr Chancen.
Ja.
Und also am Ende hilft es ja allen, oder?
Ja, also ich habe ja glücklicherweise einen Stunt-Double, ne? Mein Zwillingsbruder, mit dem ich ja die Firma habe, aber ja, der hat natürlich in der Zeit schon.
Der war ja vorher jetzt auch nicht arbeitslos, der hat ja auch einen Job gehabt.
Der hat auch vorher schon auf 180% gelaufen. Da hat er jetzt nochmal 4 Monate nochmal richtig beißen müssen. Auch die anderen Mitarbeiter haben das natürlich super abgefangen. Das ist so, wenn du da so wirklich als Schlüsselrolle da in einem Unternehmen da auf einmal wegfällst und dann wirklich auch von jetzt auf gleich, also auch gar keine Übergabe mehr mit Projekten machst und ich war voll drin, also die Saison lief war im vollen Gang und ich hatte 15 Projekte oder so gerade, die ich alle jongliert habe. So, und dann bin ich auf einmal weggefallen. Also natürlich durch Digitalisierung und durch eine gute Ablage können die Kollegen da dann alle drauf zugreifen, aber alles, was du so zwischen den Zeilen so besprichst mit dem Kunden und sowas,
das ist halt nicht da. Ne?
Klar. Ist halt nicht da. Und es hat alles funktioniert. Also alle Events wurden so umgesetzt, wie der Kunde sich das gewünscht hat. Aber ich muss dann halt einfach mal für mich feststellen, so, du kannst jetzt gerade bei dem Game mal nicht mehr mitmachen. Und wie gesagt, die Einsicht ist dann nach so einem Monat gekommen, wo ich gesagt habe, so, nee, jetzt bist du mal der Wichtigste hier auf dem Planeten. Und bin das halt ganzheitlich angegangen, ne? Und habe auch wirklich mich einmal komplett umgekrempelt. Und also ich freue mich total und ich habe immer wieder gesagt, so, ich möchte unbedingt zurückkommen, aber halt anders. Und das ist schön, dass ich so diese Einsicht und dass man da auch, sag ich mal, ne, da mit Leuten drüber sprechen kann mittlerweile. Ich habe früher gedacht, so, wenn du da irgendwelche ich habe diesen Burnout früher mal belächelt. Ich habe gedacht, so, naja, da schläfst du einfach mal aus komplett. Und dann ist auch wieder gut, ne? Oder auch Depressionen, was sind das schon, ne?
Nee, also darf man gar keine Witze drüber machen, weil das ist da. Und das Drastische ist ja, sieht man ja auch bei uns, bei aller Offenheit erstmal, vielen Dank, dass du das so offen angehst, weil das ist jetzt ja nicht selbstverständlich. Das sind Dinge, die einfach da sind.
Ja.
Und die werden nicht, das ist kein Witz und kein Spaß. Und das kann den größten Löwen und den kleinsten Fisch, das kann jeden erwischen. Und du musst halt am Ende des Tages, das, was jetzt auch vielleicht dein Learning ist, schon auch hören auf dich, auf das, was so ist.
Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn es halt psychosomatisch wird, ne? Also sag ich mal, die Beschwerden, ich meine, die drei Bandscheibenvorfälle, die kommen nicht von ungefähr. Ich habe dadurch in den letzten Monaten des Jahres, war es bei mir wirklich auch so Herzrasen, ich habe nicht mehr geschlafen, Schweißausbrüche, also nachts 2 Stunden gepennt vielleicht, ne? Und morgens um 5 Uhr wach geworden, konntest nicht mehr schlafen, warst hellwach, obwohl du komplett im Arsch warst. Und das hat sich alles gewandelt, ne? Ich schlafe abends um 10, 11 Uhr ein. Schlaf durch, bin morgens vorm Wecker wach um 6 Uhr, mache eine halbe Stunde Qigong, mache mir einen Kaffee, mache mich fertig, fahre ganz entspannt ins Büro und dann mache ich erst einen Rechner an und die Welt dreht sich trotzdem weiter, weißt du, da ist nichts passiert in der Zeit. Und auch, auch abends, wenn da irgendwie jemand noch meint, er müsste um 22 Uhr noch eine urgent E-Mail schreiben und ich brauche jetzt ASAP noch eine Antwort, ja, nee, heute passiert dann halt nichts mehr, weil wir drehen jetzt gerade nicht mehr die Welt schneller für dich. Und es ist auch noch nie was passiert, wenn du mal eine E-Mail nicht innerhalb von 10 Minuten antwortest.
Ne? Ja, also, oder eine Nachricht.
Ist ja Quatsch. Und das habe ich aber früher gedacht, weißt du. Und da war mein Anspruch so, ja, jede E-Mail, die reinfliegt, also die machst du schnell innerhalb von einer halben Stunde, die kriegt ja sofort eine Antwort. Und ich habe es gemerkt letztes Jahr irgendwann, wo E-Mails bei mir so im Postfach so 2, 3 Tage hängen bleiben und ich einfach nicht mehr den Drive hatte zu sagen, so, boah, ey, hast gerade nicht mehr irgendwie... willst gerade nicht mehr antworten oder kannst gerade nicht mehr oder Sachen vergessen habe. Und da habe ich gemerkt, so, es wird gerade zu viel. Und dann ist es irgendwann halt eskaliert und ich habe Techniken gelernt und sehr, sehr viel reflektiert, was ich halt vorher nicht gemacht habe. Es funktioniert viel besser. Es funktioniert viel besser jetzt und es geht mir jetzt gut. Ja, also ich kann jetzt sagen, ich kann das alles, was ich gemacht habe, irgendwie mit einem lachenden Auge, so, ja, hast du damals so gemacht, machst du jetzt ganz anders. Ne? Lach jetzt so, wie ich damals agiert habe und Thema jetzt E-Mails schreiben oder sowas. Ne? Response-Time auf irgendwelche Klamotten. Und ich habe gemerkt, dass ich, wenn ich über das Thema rede, auch witzigerweise mit Kunden, diese 2 Tage nach dem Snowcamp, wo ich dann halt im Süden unterwegs war, weil natürlich alle meine Kunden mitgekriegt haben, die ich betreut habe, so, ey, ja, klar, Stefan ist 4, was ist mit dem? Ist und die haben gedacht, ich hätte einen Herzanfall gehabt oder bin, keine Ahnung, vom Bus gelaufen. Und dann habe ich da auch ganz offen Karten gespielt. Ich sage, du, ich war 4 Monate einfach nicht da. Ich habe mir helfen lassen. Ich habe mich einmal komplett umgekrempelt und es ist jetzt gut und ich möchte wieder und ich bin wieder für euch da. Und du glaubst gar nicht, eigentlich jeder, der mir gegenüber saß, hat das gleiche Thema entweder schon gehabt oder aktuell.
Oder er weiß, dass es kommt oder es beschäftigt ihn.
Ja. Und wenn du dann so merkst, also ich meine, ich habe vorher schon ein sehr gutes Verhältnis mit meinen Kunden, also das geht aber weit das über
nur, ja, ne? Weil du hast dasselbe Thema.
Das ging schon vorher weit über, sag ich mal, dieses rein businessmäßige Gequatsche raus, sondern wirklich mal, ey, man trifft sich mal abends irgendwo, trifft sich nur auf einen Kaffee oder man schreibt auch mal privat WhatsApps. Aber das hatte nochmal einen ganz anderen Impact jetzt, ne? Zu sagen so, hey, man öffnet sich nochmal so ein Stück weit weiter und spricht mal wirklich über auch seine vermeintlichen Schwächen, die ja gar keine Schwächen sind, ne? Nee. Weil das glaubt ja immer jeder, wenn er da sich irgendwie Hilfe holt oder dass er nicht so tickt, wie man eigentlich denkt, dass die Gesellschaft meint, dass man ticken müsste oder performen müsste. dass man da irgendwie, sag ich mal, eine Schwäche zeigt. In der USA ist ja ganz anders, ne? Wenn du da sagst, in der Firma anrufst, dass der Kollege ist gerade beim Psychologen, dann so, jo, der arbeitet sich, cooler Typ.
Mhm. Klar, das ist ja Standard, ne? Na, jeder ein Psychiater oder ein Betreuer.
Und das ist hier immer und noch hier nicht, wird das immer noch so ein bisschen, naja, aber würde ich mittlerweile auch so ein bisschen revidieren.
Auch an uns, auch genau, in der Kommunikation, auch in so einer Folge wie jetzt, solche Themen einfach, das ist kein Tabu, das ist einfach,
für mich nicht
das
mehr,
findet nein, statt. Und jeder von euch da draußen, der weiß so, oh, ich habe ja so Gefühle, dass ich manche Dinge kann ich nachvollziehen, was du erzählt hast. Ey, jetzt ist der Moment, einfach mit jemandem darüber zu reden und sich Support zu holen, bevor eben das passiert. Also ja, du musst gar keine 4 Monate ausfallen. Du kannst dich vorher drum kümmern, weil das passiert ja wirklich nur, wenn der Körper dann sagt so, Alter, du merkst es nicht, du bist zu dumm, du hörst mir nicht zu, ich mach mal kurz hier Schluss. Und so, das muss ja gar nicht sein.
Ne, wenn du zu deinem Hausarzt gehst, der überprüft dich ja auf alles, Blutwerte, schlag mich tot, und die gucken aber nicht, die meisten gucken halt nicht, wie sieht es mit der Psyche aus, ne? Und kommt vielleicht irgendwie so ein Bandscheibenvorfall oder kommen schlechte Blutwerte oder ein Reizdarm oder was auch immer, kommt das vielleicht wirklich davon, weil du einfach zu viel Stress hast oder dich irgendwas anderes belastet, ne? Und ich glaube, ganz viele Sachen, wenn, sag ich mal, Ärzte, sag ich mal, schon mehr so den Link zum psychologischen Beratungsgespräch hätten, frühzeitig,
ja, das dass das, da gar nicht so viele, ersparen, ne?
Ja, definitiv. Und also ich, da kann ich nur jedem sagen, wenn man so das Gefühl hat, so pff, es wird gerade alles zu viel, sich frühzeitig da einfach mal, und das ist halt echt auch, mittlerweile hoffe ich, dass es normal wird. Und ich habe auch witzigerweise mit ganz vielen Boys darüber gesprochen. Also, ne, also jetzt nicht, du stellst ja nicht vorne hin und sagst so, hey, ich war mal 4 Monate, ne? Aber die auch so merken, so, hey, man ist, sag ich mal, auf den Gatherings auch einmal ein bisschen anders zurückhaltender und nicht unbedingt immer der Erste, der am Glas ist. Und du kommst ins Gespräch und dann kriegst du nochmal eine ganz andere Gesprächsebene, ne? Und das habe ich auf der Weihnachtsfeier witzigerweise, obwohl es ja gar nicht ein ganz anderer Rahmen ist. Rahmen, ne?
Dafür, ja, ja.
Wir waren da mit wie viel? 120 Leuten?
Ja.
So, und da war ja eigentlich Fokus, aber du hast ja auch mal eine ruhige Minute gehabt, wo du dich einfach nur in die Ecke gesetzt hast und einfach mal, sag ich mal, so einen Real Talk da gemacht hast. Und genau das gleich auf dem Snowcamp, ne? Also da stehst du dann draußen einfach mal eine halbe Stunde auf der Terrasse mit einem Glas Wein auch in der Hand und sprichst über solche Themen und nicht unbedingt so, keine ja, Ahnung.
Fari, tralala.
War auch dabei und was ja, war super, ja, ne? Also das, ja, aber ja, es funktioniert halt beides super. Und das ist halt, das hat mir ganz viel Kraft gegeben, aber das, ich war sehr skeptisch. Ich habe mich super auf Snowcamp gefreut, aber ich kenne ja die Storys aus dem letzten Jahr. Auch dieses Jahr haben wir jetzt nicht ins Glas gespuckt, aber es waren auch ganz tolle Momente dabei, wo ich sage so, hey, das hat mir nochmal einen ganz anderen Impact gegeben und ich weiß, dass man da über solche Themen auch mit den Jungs so locker drüber reden kann, ne? Und dass da Verständnis da ist. Und ja.
Also, Learning, es ist kein Tabu, kümmere dich um dich selbst.
Definitiv.
Ich habe hier, guck.
Das da?
Ja, ja.
Das ist ein
schöne
Bild,
Gurken.
Ein Bild, also ich habe ein Foto von mir irgendwann mal gemacht, wo ich so, sagen wir mal sagen, ich hatte einen längeren Abend, meine Tochter kam und hat gesagt, oha, ich weiß, was du brauchst. Und dann kam sie mit 2 Gurken und so einer Maske, hat mich da quasi im Bett mit so 2 Gurkenscheiben und so einer Maske so Wellness-mäßig verpackt und davon ein Foto gemacht. Und das habe ich als Aufkleber auf meinem Laptop, weil es eine Erinnerung darin, daran ist, dass ich auf mein Wellbeing und auf mich achten soll. Vielen Dank an meine Tochter in dem Fall, Marie, dass sie es gemacht hat. Und ich habe es immer mit, eben bewusst, um solche Momente, die Antenne dafür offen zu haben, dass wenn ich merke, mir geht's nicht gut oder irgendwie ist mir zu viel, ich habe keinen Bock mehr, der Drive ist weg, dann mache ich meinen Sport, dann mache ich früher Feierabend, dann lese ich ein Buch, dann lasse ich Social Media weg, dann kümmere ich mich um mich. Und das sollte jeder von euch in irgendeiner Art und Weise auch machen.
Genau, einfach merken, wann ist es zu viel oder bevor es zu viel ist, schon merken, dass da gerade irgendwas verkehrt läuft und ne, dieses, ja, diese Selbstliebe zu sich selber finden. So wissen, okay, ich muss jetzt meinem Körper und meinem Geist mal wieder was Gutes tun. Und wie gesagt, ich war jetzt auch, ne, Snowcamp, danach war Karneval direkt, mein Geburtstag, da, also da ging es ganz gut her. Und dann habe ich einfach gemerkt, so, ey, jetzt musst du mal wieder so ein bisschen was für dich tun. Und bin 4 Tage nach Mallorca geflogen, ganz alleine. 4 Tage wirklich da auf die Finca. Detox, bin Moped gefahren, habe mich an den Strand gesetzt, viel gelesen, ganz viel Meditation gemacht. Jeden Morgen Qigong um 6 in der freien Natur. Und die 4 Tage haben einfach so, die Batterien sind wieder so voll. Und das zu merken aber auch, ne? Und das zu, also A, zu wissen, wann du es wieder brauchst und auch zu merken, dass du es halt wirklich auch umsetzen kannst. Und ich habe keinen Laptop dabei gehabt. Ich seit der Zeit fliege ich nach Mallorca, wenn ich sage, ich bin nicht da, ich bin nicht erreichbar, fliege ich ohne Laptop. Ich habe mein Handy dabei, ja, um erreichbar zu sein, wenn was ist. aber nicht businessmäßig. Und dann bin ich auch einfach nicht da. Und ich habe ja gemerkt, in den 4 Monaten, die Welt dreht sich weiter und es passiert auch alles weiter. Und ja.
Man ist doch nicht so wichtig, leider.
Man ist schon wichtig, aber nicht so wichtig. Andere Leute sind auch wichtig und es geht weiter.
Die können das genauso
gut. Ja, klar.
In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Geiler Deep Talk. Learnings habt ihr und vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und demnächst wieder eine neue Episode auf diesem Kanal. Bis dahin.